Zwei Wochen sind vergangen und es ist wieder mal Zeit für einen neuen Podcast. Hallo liebe Zeckis, ja, das sagen ja viele Podcaster zu ihrer Community, verniedlichen und einen Plural draus machen. Mal gucken, ob wir das beibehalten. Schreibt mal gerne mal Nachrichten, ob wir das so machen sollen. Ja, wer ist heute im Podcast? Unser lieber Teamangler Christian Laik. Christian Laik hilft mir bei diversen Themen, wie zum Beispiel ganz aktuell bei der Entwicklung von einer Meerforellenroute. Da muss ich noch schauen, wie ich die zu ihm bekomme, weil Christian lebt jetzt auf einer einsamen Insel in Norwegen. Und genau das ist auch das Thema des heutigen Podcasts. Wir haben über seinen neuen Job gesprochen. Er arbeitet auf einer Aquakultur-Lachsfarm, er züchtet quasi Lachse und wie es ihm auf dieser kleinen Insel so ergeht, im Alltag, aber auch während seines Jobs und vor allen Dingen auch beim Angeln, weil dort angelt er nämlich auch. Das klären wir in diesem Podcast. Weiterhin sprechen wir natürlich auch ein bisschen über die aktuelle Lage, über die Corona-Krise, was die Auswirkungen bei uns sind in der Firma in Deutschland, aber auch, wie er die Auswirkungen auf seiner kleinen Insel in seinem Heimatort erlebt. Also ich denke, es ist eine ganz runde Sache geworden und es sind auf jeden Fall 90 Minuten, knapp über 90 Minuten, die relativ schnell vergehen. Und so lernt er auch mal lieben Christian Laik kennen. Wir gehen privat auch öfter mal angeln. Er hat auch schon richtig gute Fische gefangen, mit mir zusammen, alleine sowieso, ja, also eigentlich war es fast immer ein richtig geiles Angeln, wenn Christian dabei ist. Ich habe ihn total lieb gewonnen und ich bin überzeugt, dass ihr ihn auch lieb gewinnt, wenn er ihn bisher noch nicht kennt, ja. In diesem Podcast lernt ihr ihn kennen, also viel Spaß dabei.
Hallo und herzlich willkommen zum Zeck Fishing Podcast. Hier plaudert Carsten Zeck zusammen mit verschiedenen Gästen Freischnauze über das schönste Hobby der Welt. Aktuelle Themen werden durchleuchtet und lustige Anekdoten aus vergangenen Zeiten ausgekramt. Aber natürlich versucht Carsten auch den einen oder anderen Tipp von seinen Gästen zu erhaschen, damit die geistige Dünnschissquote nicht allzu sehr überwiegt. So wird der Zeck Fishing Podcast dann auch zum High-Quality-Hörgenuss. Also stellt die Lauscher auf und ab geht's!
Christian, hallihallo, hallöchen, ja, wie geht's dir?
Hallo Carsten, moin, hallo liebe Zuhörer, mir geht's gut. Ich sitze hier gerade in meiner kleinen Hütte, schaue auf dem Fjord und bin ganz gespannt, was unsere Zeit heute so bringt, nachdem wir lange nicht mehr miteinander gesprochen hatten.
Du sitzt hier in deiner Hütte und schaust auf dem Fjord. So, jetzt müssen wir den Rahmen aber mal so ein bisschen zeichnen für die Zuhörer. Stell dich mal kurz vor, sag, wo du herkommst und dann geh direkt dazu über, wo du jetzt gelandet bist, weil das finde ich halt mega interessant und ich glaube, das wird auch so ein bisschen Thema vom heutigen Podcast.
Genau, ja. Du weißt das ja, die Zuhörer werden das noch nicht wissen, also nachdem ich in Kiel studiert habe, also ursprünglich komme ich aus dem Saarland, aber
das muss man nämlich hervorheben hier. Du bist ein Saarländer und du bist ein sehr internationaler Saarländer, vertrittst uns hier jetzt mittlerweile nicht nur im hohen Norden von Deutschland, sondern mittlerweile sogar noch ein bisschen nördlicher in Skandinavien, ja. Wie kam es denn dazu, genau. Christian? Wie bist denn du so hochgekommen, ja? Hier vom schönen Saarland, vom Herzen Europas aus quasi.
Ja, das kann man natürlich auch nicht verstehen, ne? Wie man als Saarländer freiwillig umzieht.
Ist absolutes No-Go.
Ja, eigentlich sollten wir das jetzt machen. Nee, ich habe in Kiel ja Agrarwissenschaften studiert und habe meine Bachelorarbeit über Meerforellen in Aquakultur geschrieben, also im Fach Aquakultur mit dem Professor dort. Und das hat mich natürlich schon immer interessiert, Fische und Fischereiwissenschaften, Aquakultur. Und nach dem Studium...
Was bist du jetzt? Also, was hast du jetzt für eine Berufsausbildung? Studierter Agrarwissenschaftler, Agraringenieur, wie sag mal?
Ja, Bachelor in Agrarwissenschaften, sagt okay. Man, oder ich glaube, früher wurde es dann so Agrarwirt genannt. Also das Pendant, die Ausbildung dazu wäre Landwirt. In dem Fall ist es Bauer. Agrarwissenschaftler.
Also du bist jetzt Bauer.
Ja, genau, Bauer.
Fischbauer.
Ja, so Bauer mit mehr Theorie als Praxis. Ja, okay. Ja. Naja, dann hatte ich meine Bachelorarbeit über Meerforellen geschrieben und gerade so Salmoniden, das ganze Thema hat mich immer schon interessiert, weil das ja durchaus sehr spannende Fische sind, durch ihr Laichverhalten mit Süßwasser und Salzwasser. Und dann habe ich meinen Professor damals mal gefragt, ob er nicht ein paar Kontakte hat zu guten Aquakulturen, die er empfehlen kann. Und er hatte welche in Dänemark gehabt, in Polen, in Norwegen. Und gerade in Norwegen, da war ich früher schon immer viel mit meiner Familie zum Angelurlaub und hatte sowieso immer schon überlegt, da auszuwandern. Ja, in Kiel war dann die Zeit vorbei.
Aber man wandert natürlich nach Norwegen, außer Saarländer. Natürlich. Das liegt ja nahe.
Ja, ja, Neuseeland war ja immer mein Favorit, aber das ist halt zu weit. Und deshalb habe ich gedacht, komm, Norwegen, das geht gerade so noch.
Ja, und jetzt sitzt du da in der Hütte auf dem Fjord und arbeitest auf einer Fischfarm, ne? So kann man es, glaube ich, sagen.
Genau, eine Fischfarm, eine Aquakultur und genauer gesagt eine Lachsfarm. Also wir züchten hier Lachse, ja.
Und natürlich bist du nicht nur zum Arbeiten aktuell oben, sondern in deiner Freizeit gehst du auch ein bisschen angeln, oder?
Ja, man muss schon sagen, man hat ja so viele Möglichkeiten, das ist schon ein Paradies. Also ich habe jetzt mir jetzt auch ein Boot zugelegt, das war ja auch schon immer so ein Traum, irgendwann mal ein eigenes Boot zu haben. Und man kann natürlich draußen im Fjord oder auf dem Meer eine Vielzahl an Meeresfischen nachstellen. Gerade jetzt habe ich das aber entdeckt, dass die Meerforellen hier ja auch ganz gut beißen im Meer. Da fische ich dann meistens vom Ufer raus, ja, in der Mittagspause.
Jetzt müssen wir es den Zuhörern erklären. Ganz gut beißen heißt, hau mal so ein paar Stückzahlen raus, was du den letzten Abend gefangen hast.
Also letzte Woche waren es 24. Ja.
Also die ganze Woche oder pro Abend?
Nee, insgesamt.
Insgesamt.
Also, genau, ich war 5 Mal letzte Woche, genau. Und das Beste war jetzt 13 Stück an einem Abend, das war dann nur noch krass. Also vorher habe ich ja an der Ostsee geangelt, da habe ich so viel, glaube ich, in einem ganzen Frühjahr gefangen, wenn überhaupt. Du erinnerst dich ja noch, als wir das Meerforellen-Video gedreht hatten, da hatte ich ja das Jahr davor gar keine gefangen.
Ja, war ja auch deshalb, das muss man mal richtig umrahmen, wie krasse Zahlen das sind. Und von den Größen her, waren das ja eher kleinere Fische oder war auch eine 60er dabei oder so?
Nee, 60er war keine dabei. Also das merkt man schon hier, dass der Durchschnitt deutlich kleiner ist, aber ich sag mal, die sind immer noch, also 35, 40 ist so der Durchschnitt. Und was mir hier auch auffällt, die Fische stehen viel besser am Futter, sehen auch ein bisschen anders aus, also sind bräunlicher gefärbt, fast schon Richtung Bachforelle, obwohl auch keine Laichzeit ist, aber das ist, glaube ich, einfach dem geschuldet, dass sehr viel Tang dort ist. Also die meisten Forellen fange ich auch direkt vom Ufer im 30 cm flachen Wasser. Das unterscheidet sich schon ein bisschen zur Ostseeangelei.
Denkst du, dass die
viel besser im Futter, korpulenter.
Denkst du, dass die größeren Fische woanders zu erwarten sind oder woran liegt das, dass die Durchschnittsgröße ein bisschen kleiner ist?
Das kann ich derzeit noch gar nicht so genau sagen. Also mir hat ein anderer Norweger erzählt, seine Theorie ist, dass weil es hier viel mehr Fressfeinde gibt, dass die Pollacks und die Dorsche halt sehr schnell in der Nähe der Flussmündung, wenn jetzt irgendwie die Forellen vom Laichen zurückkommen, dort lauern und dann schon ziemlich viel fressen. Und ich sag mal, in der Ostsee hat eine Forelle ab 40 Zentimeter würde ich kaum mehr ein Fressfeind, mal noch ein Dorsch vielleicht, aber ansonsten kaum. Und ja, häufig ist das ja so, wenn es viele Fische gibt, dann gibt es auch viele kleine. Dass der Bestand dann vielleicht einfach nur sehr wenige größere vorweist. Aber ich bin mir sicher, wenn ich dann ein bisschen am Ball bleibe, früher oder später, werde ich dann auch mal den Dreh rauslegen, eine größere zu bekommen.
Du hast
aber ich denke schon, dass man sich
oder die ganzen Arme.
Ja, nur vom Ufer immer, genau. Ich wollte auch mal mit dem Boot, mit der Fliege. Oder vielleicht auch ein bisschen schleppen. Aber das ist gerade hier 3 Minuten von mir entfernt, diese Bucht. Da
ist kann man einfach abends für einen Feierabend, ne? Einfach so ein paar Würfe vom Ufer aus. Ja, klar.
Ja, also das muss man schon zu schätzen wissen, was einem hier geboten wird an Angelmöglichkeiten. Und damit auch respektvoll umgehen. Also das ist schon eine ganz tolle Sache.
Ja. Und gerade jetzt zum Thema Meerforellenangeln, also ich bin da ja auch null drin. Ich habe ja quasi meine einzigen Erfahrungen, das waren auch nur ein paar Stunden, mit dir zusammengesammelt. Und,
hat gut geklappt.
Ja, mega, mega, ja. Aber trotzdem, ich bin da sehr interessiert. Ne? Ich bin ja jetzt nicht nur ein Welsheini, sondern interessiere mich ja wirklich für viele verschiedene Angelarten. Und ich meine, die Meerforelle ist ja auch ein Fisch, die in Deutschland halt auch immer mehr kommt, ja. Zumindest im Norden. Ja. Bei uns im Saarland jetzt nicht so, aber im Norden.
Seltener.
Ja. Würdest du vermuten, dass die größeren Meerforellen bei dir in der Region vielleicht nicht ufernah stehen, da im Kraut oder so, sondern auch ein bisschen draußen, ein bisschen weiter draußen, dass da die Durchschnittsgröße steigt?
Also ich habe das versucht, ein bisschen im Freiwasser zu fischen, auch absinken lassen. Da habe ich einfach gar keine gefangen. Mm-hmm. Also ich werfe immer nur parallel zum Ufer. Und gut, da habe ich jetzt bis 50 Zentimeter gefangen. Mm-hmm. aber im Freiwasser noch nie was.
Okay. Also, aber kann ja durchaus sein, dass im Freiwasser deutlich weniger, aber vielleicht größere. Ne? Ich kenne es halt nur von anderen Fischen, dass die viel kleineren Fische sich oft dann halt in Ufernähe, ein bisschen im Kraut auch zum Teil verstecken. Ne? Keine Ahnung, ja, in der Theorie was dran ist.
Das ist gut möglich. Also man muss dazu sagen, ich angle ja erst seit einer Woche hier.
Ja, klar. Okay. Weil, da haben wir noch ein bisschen Zeit, ne? Also beim nächsten Podcast ja. Weißt du auf jeden Fall schon mehr, was das Meerforellenangeln in der neuen Heimat anbelangt.
Ich wohne zwar schon seit 3 Monaten da, aber es gibt ja einfach so viel zu beangeln, dass man sich eigentlich für irgendwas einfach mal entscheiden muss. Und letztes Mal habe ich gedacht, oh, auf Boot habe ich heute Abend keine Lust. Diese Bucht hier, die hat sich jetzt erwärmt, weil auf den Kameras in der Aquakultur sehe ich immer die Wassertemperatur täglich und da habe ich gesehen, dass das Oberflächenwasser den ersten Tag wärmer war als das Wasser in der Tiefe. Und da habe ich mir die flachste Bucht ausgesucht, die jetzt hier in meiner Ecke ist und das hat dann ja auch gleich so gut geklappt. Aber wenn ich da noch ein bisschen mehr Erfahrung sammle, noch ein paar andere Buchten befische, auch wie du schon sagst, tiefer, bin ich der Überzeugung, dass da irgendwann mal was Größeres auch rankommt.
Und gibt es auch andere Angler, die du fragen kannst oder bist du so ziemlich alleine bei dir in der Ecke?
Es gibt so 1-2 Leute, die hier ein bisschen mehr angeln, aber gut, ich glaube, keiner angelt ganz so viel wie ich hier.
Okay. Also so richtig so, sag ich mal, professionelle Catch-and-Release-Angler oder so, die sich auf irgendwas spezialisiert haben oder auch Süßwasser bei
ja, also doch, so 1-2, so 1-2, die auch bei mir in der Firma arbeiten oder im Dorf leben. Gut, das Dorf ist nicht sehr groß, 50 Einwohner aus meinem Dorf hier.
Das ist cool.
Die haben sich... Ja. Die haben sich auch ein bisschen auf Meerforelle spezialisiert, also gehen dann auch nicht mehr ganz so häufig auf Dorsch oder das manchmal verpönte Pilkangeln. Die mögen das schon, dieses spannende Meerforellenangeln, gerade in den Buchten oder auch im Boot, wenn man dann irgendwelche Scherenketten anfährt. Gut, ich habe mein Chef war das gewesen in dem Fall sogar, der hatte gesagt, ja, er hat in dem Fjord 2-3 Stück so die letzten Jahre gefangen. Und da hat er gefragt, wie viel hattest du denn?
Wahnsinn.
Gefangen. Ja, also das war auch ein bisschen Glück, muss man natürlich sagen. Aber ich habe gemerkt, dass bei Flut viel, viel mehr beißen als bei Ebbe. Mhm. Ist ja häufig so im Meer, dass auflaufendes Wasser besser
ist. Flut und Ebbe, ist das deutlich spürbar bei euch oder hält sich das in Grenzen?
Je nach Mond und Regen ist das so zwischen 90 Zentimeter, wenn es wenig ist, und so 1,5 Meter circa, wenn es viel ist.
Ja, das also in Tiefenunterschied quasi, 1,5 Meter. Ja.
Genau, von Ebbe zu kompletter Flut. Genau, und letztens war ich bei Ebbe da angeln und da hat der Platz, wo das so eine Sandbank kurz vorm Kraut war, weil die haben auch viele Tobiasfische immer ausgespuckt, die Forellen, der Platz war einfach trocken.
Mhm. Ja. Tobiasfische sind Sandale, ne, oder?
Genau, Sandale.
Ich kenne mich aus, du merkst schon, ne? Ich bin richtiger Meeresguru, ja? Kann ich Horst Heddings Konkurrenz machen bald?
Eigentlich fährst du doch immer wieder in die Küste statt nach Frankreich, ne?
Ja, weißt ja, wir Saarländer, ne, sind ja quasi global unterwegs.
Ja, muss man überall vertreten sein. Saarländer trifft man überall. Das Sprichwort, da ist auf jeden Fall was dran.
Ja, ich finde, wir können hier im Podcast auch ruhig mal ein bisschen so die positiven Eigenschaften des Saarlands hervorheben und dass wir richtig Globetrotter sind, das ist halt so eine gute Eigenschaft, ne? Du zeigst das ja. Lass uns mal zurückkommen zu deiner Insel, wo du wohnst. Also 600 Einwohner hat die ganze Insel, oder? Hast du mir mal erzählt?
Ja, 600 oder 800, ich weiß es gerade gar nicht mehr genau, weil es sind eigentlich noch zwei Inseln.
Vor Corona waren es 800. Der war böse, sorry. Nee, aber nee. Mal ganz ehrlich, aktuelles Thema, seid ihr betroffen oder nicht? Oder
ja,
nur ein bisschen?
Ja, doch. Wir hatten auf unserer Insel bei der geringen Einwohnerzahl schon 3 Fälle, was ja prozentual, glaube ich, das habe ich nicht ausgerechnet, aber prozentual wahrscheinlich über Deutschland teilweise liegt, über einigen Regionen.
Ja. Das wären ja 5%, schon die infiziert sind. In Deutschland haben wir ja nur, was weiß ich, 0,1%.
Ja,
ein bisschen mehr.
Das siehst du, also auf jeden Fall mehr als in Deutschland. Aber die sind alle 3 wieder genesen und vermutlich sind sie momentan Corona-frei. Und
also es sind 3 genesen und damit habt ihr ja schon fast Herdenimmunität bei Einwohnern. Ne?
Ja, wir sind jetzt alle immun, genau.
Ja.
Was mich die Leute immer fragen, wie sieht das denn bei euch mit der Versorgung aus? Weil ja viele so denken, oh, auf der Insel, bis da so die Lebensmittel und alles ankommen. Das ist auch so, das dauert bei uns ein bisschen länger. Mhm. Aber es gab nie Probleme mit Toilettenpapier, Mehl, Hefe, es war alles immer im Überfluss da.
Es fahren auch täglich Fähren, oder wie sieht es da aus? Wie oft kannst du von der Insel runter oder nochmal auf die Insel mit der Fähre?
Also die Anbindung, für das es so weit vom Schuss ab ist, ist sehr gut. Es fahren 2 Fähren am Tag nach Bergen. Das ist aber keine Autofähre, da geht man nur als Person drauf. Und dann circa einmal die Stunde eine aufs Festland gleich gegenüber. Also man kann, und das von morgens 5 bis abends, glaube ich, um 11.
Das ist auch eine Autofähre quasi.
Genau, und das ist die Autofähre.
Ja, das ist ja,
mit der ich dann damals auch.
Was willst du mehr? Also in manchen Städten, Berlin oder so, kommst du mit dem Auto nicht so schnell voran.
Ja, also stell dir vor, es würde irgendwie 2-mal am Tag im Bus vom tiefsten Gau nach Frankfurt fahren oder so.
Also,
das sind
hört sich gut an, ja.
Ist die Anbindung sehr gut, ja.
Das heißt also, was man von Skandinavien hört, auch jetzt so mit Inselketten und so, wir haben ja als in Deutschland schon eine relativ gute Vorstellung von Skandinavien und Infrastruktur und so weiter, und sie werden ja auch in vielen Bereichen gelobt, und das kannst du quasi auch bestätigen als jemand, der jetzt sogar auf einer sehr abgelegenen Insel lebt, oder wie würdest du das ausdrücken?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade jetzt auf meiner Insel, wo es ja so wenige Leute sind, was da geboten wird auch, es gibt einen Volleyballverein, Fußball, Handball, ein kleines Schwimmbad, ein riesengroßer, top gepflegter Kunstrasen, eine Schule, ein Kindergarten, Einkaufsmöglichkeiten haben wir nicht so viele. Also ein Friseur zum Beispiel, habe ich die Norweger mal gefragt, wo geht ihr denn hier zum Friseur? Ja, da musst du nach Bergen fahren. Ich dachte, ich kann doch keine 3 Stunden zum Friseur fahren.
Also ihr habt keinen Friseur auf der Insel, das ist aber auch krass.
Nee, also so Friseur, Apotheke, das gibt's nicht. Aber ich sag mal so, die ganz wichtigen Sachen wie Feuerwehr, Supermarkt und Arzt, das ist schon da. Aber nee, da muss man sich halt auch anfreunden, wenn man hier ist. Man darf dann nicht zu kritisch sehen oder kritisieren. Man muss das ein bisschen hinnehmen und sagen, ja, dann verbinde ich halt den Friseur mit irgendeinem Besuch in der nächsten Stadt.
Also die Leute machen das ja wirklich so. Die gehen dann wahrscheinlich eher ein bisschen, obwohl, die sind wahrscheinlich dann alle paar Wochen mal in Bergen, oder? Vermute ich.
Ja, also Bergen oder Förde, das sind so die nächsten großen Städte. Die eine ist 2-2,5 Stunden entfernt und Bergen 2. Also so viel gibt es jetzt nicht. Genau, und gerade wenn man ganz spezielle Sachen braucht, wie was zum Beispiel in Ikea, darf man das sagen, das ist in Bergen oder große Baumärkte. Wenn die Leute irgendwas für ihre Boote kaufen, dann verbinden die das halt gerne.
Aber jetzt einfach mal sowas Normales wie Friseur. Die fahren dann auch wirklich nach Bergen oder lassen sie sich die Haare lang wachsen oder schneiden sich die Haare selbst? Wie macht man das? Weil das Friseur ist ja schon was, wenn ich ein paar Stunden irgendwo hin zum Friseur muss. Das ist ja ein ganzer Tagestrip, nur um mal die Haare schneiden zu lassen.
Ja, also ich habe es jetzt letztes Mal in Deutschland schneiden lassen. Ich glaube schon, dass die Leute die Haare hier ein bisschen länger wachsen lassen.
Ja, wie sehen die Leute denn aus, ja? Das sieht man doch, oder?
Ja, auch alle gepflegt. Also da fällt mir jetzt nichts
mehr dazu. Aber haben schon lange Haare dann, oder?
Ja, also es gibt auch manche, da sieht man, dass sie sich extrem ausrüsten. Ja, das gibt es auch, aber da kann man jetzt nicht meckern, ey.
Und wenn du mal eine Aspirin brauchst oder so, gibt es im Supermarkt auch teilweise so Standardtabletten?
Genau.
Das gibt es im Supermarkt dann.
Genau, es gibt einen Supermarkt, der auch sehr gut sortiert ist, und der hat dann so ein paar Standardmedikamente. Ne?
Die mal sonst, also wo wir jetzt in die Apotheke gehen würden, das gibt es dann bei euch im Supermarkt.
Ja, also wirklich eine kleine Auswahl. Mhm. Aber ich habe auch mal gefragt, wie das Gesundheitssystem hier so läuft. Das kann man wohl alles sehr einfach online bestellen. Und diese ganze Sache, wie in Deutschland mit zum Arzt gehen, und dann braucht man ein Rezept, und mit dem Rezept dann zur Apotheke, und dann muss dies noch bestellen. Also das sei hier wohl einfacher. Man kann dann, glaube ich, vom Arzt her, oder der Arzt kann das direkt dann machen, eine Nummer eingeben online, und schon wird einem das geliefert.
Mhm. Also
das ist ein bisschen einfacher.
Also die Organisation von allen Lebensnotwendigen ist wirklich gut sichergestellt, sagst du?
Genau, gerade hier auf dem ländlichen Raum. Und es gibt ja mit Sicherheit, wenn man nach Nordnorwegen geht, noch ländlicher. Die Norweger wissen da schon, was sie machen. Also die bemühen sich ja sehr, um sich um ihre Bevölkerung gut zu kümmern. Ja, das merkt man schon.
Mhm. Sehr cool. Ja, und ich weiß nicht, ob man es verraten darf. Du bist ja Single aktuell, ja? Kann man das sagen? Oder kann man das nicht mehr sagen? Ja, das ist so die Frage. Du weißt schon, worauf ich hinaus will. Wie läufst du mit den Mädels hier, ja? Auf deiner kleinen einsamen Insel? Ist da was Brauchbares am Start oder eher schwierig?
Ja, das Problem ist ja durch Corona momentan auch die Pubs, oder es gibt einen Pub auf der Insel, gesperrt sind, keine
Das liebe ich ja, weißt du, das liebe ich ja in Deutschland. Ich krieg's ja auch hier rechts und links so ein bisschen mit, ne? Wenn dann jemand Single ist, dann wird hier der Tinder-Daumen geht dann von rechts nach links und was weiß ich, wie das funktioniert, ist ja nicht mehr aus meiner Zeit so. Ich bin ja schon länger liiert, aber du sagst halt direkt, ja, hier geht mal halt ein Pub. Und das finde ich halt noch so geil und so oldschool, weißt du, das war wie früher bei mir, da bin ich halt die Disse, du gehst in den Pub und da ist nichts mit Tinder und Lavu und wie der ganze Kram heißt, ne? Sondern man geht in den Pub. Geil.
Nee. Das läuft hier wahrscheinlich ein bisschen altmodisch. Also ich habe mal manche Leute gefragt, sag mal, wie hast du eigentlich deinen Partner kennengelernt? Und meistens sind es halt echt irgendwelche kuriosen Dinge, wie, ja, ich bin mit der damals da und da zur Schule gegangen oder wenn dann irgendjemand hierher zieht, dann gut, ist natürlich, stehen natürlich bei allen gleich die Ohren offen, wer ist das?
So ja, ganz ehrlich, ja. Das soll sich jetzt nicht doof anhören, aber wenn es nur ein paar hundert Einwohner sind auf einer Insel, ja, ich hau's jetzt einfach mal raus, so das Thema Inzucht ist bestimmt da schon da, ja, so, also die sind auf Frischfleisch angewiesen, ja, um sich fortzupflanzen.
Ja, also ich vermute mal schon,
dass oder sieht man schon, dass alle die gleichen krummen Nasen haben oder bucklig sind oder so.
Nee, das glaube ich nicht, nee, also es gibt auch keine App wie in Island. Ich glaube, waren das nicht die Isländer? Die haben so eine App, wo sie beim ersten Date dann überprüfen können, sind sie eigentlich miteinander verwandt.
Echt jetzt? Echt jetzt?
Ja, Island oder Grönland, aber ich glaube, Island ist das, ja. Hat jemand so eine App entwickelt.
Wahnsinn. Ich könnte jetzt so eine coole Story raushauen, die Timmer vor kurzem mal erzählt hat, aber ja, ich glaube, für einen Podcast passt das nicht, aber das ging auch so ein bisschen in die Richtung, weil Tim ist ja Sozialarbeiter und die haben da auch so einige Fälle, die schon richtig krass sind, ja, und das Thema ist eigentlich verbreiteter, als man so denkt, selbst in Deutschland, ne? Deshalb ging auch meine Frage mal so ein bisschen
echt?
In die Richtung.
Ja. Okay.
Ganz schlimm. Die Story kann Tim raushauen, wenn er nicht mehr im Podcast ist, ne? Da dürft ihr euch, liebe Zuhörer, alle drauf freuen. Also wir haben alle Tränen gemacht, ja, Victor von ich geangelt war auch dabei, der hat nichts mehr ausgehalten.
Ja, schreib's dir auf, dass du beim nächsten Podcast daran denkst, was
ist. Ich gebe einfach Tim die Aufgabe. Tim soll ich es aufschreiben, wenn er es vergisst, dann kriegt er hier so ein BAM, eine hinter die Ohren. Ja. Wie sieht's denn aus? Hast du dir die Podcasts bisher angehört oder mal einen angehört oder so?
Ja, fast alle sogar.
Oh, cool.
Also der vom Eule war natürlich mit der Beste oder der unterhaltsamste.
Legendär, ne? Eule ist da einfach also, legendär.
Also gut waren sie alle, aber vom Entertainment-Faktor kann, glaube ich, niemand Eule toppen. Ja. Was der für Dinger raushaut oder ich glaube, das wurde auch nochmal im Podcast aufgegriffen, was für ihn so normal ist und für andere Angler oder für andere Leute krass ist.
Ja.
Und das ist ja wirklich so.
Ja, er hat gesagt, er hat schon mehr krasse Storys vergessen, als andere in ihrem Leben teilweise überhaupt erleben. Ne? Das ist...
Ja. Ja, also ich glaube, wenn du Kubica irgendwann einen Podcast holst, der kann vielleicht da nochmal annähernd rankommen. Aber
der müsste sich ja bemühen, dass man versteht. Wobei bei Eule geht es ja auch. Ne? Eigentlich müsste man in Kubica, wie
gesagt. Die haben ja einen ähnlichen Dialekt.
Ja, anders, aber ähnlich schwierig zu verstehen. Zumindest für jemanden, der normalerweise nur Hochdeutsch spricht. Ne? Da sind wir ja eigentlich.
So Mischung aus Pfalz und Österreich und Baden-Württemberg gefühlt. Ja.
Definitiv. Nee, ich glaube, es kommt immer ein bisschen auf den Gast an, ne, über was man so erzählt. Ja. Also die einen, das geht halt mehr ein bisschen so in die humoristische Richtung, wobei Eule ja auch wirklich, was das Thema Weltangeln anbelangt, wirklich richtig viel drauf hat. Und bei den anderen geht es halt so ein bisschen ruhiger voran. Also der letzte Podcast mit Jan zum Beispiel, Jan Lehmann, das war auch eher ein ruhigerer Podcast, wo wir so ein bisschen über das Welsangeln der Heimat philosophiert haben, wie man verschiedene Dinge angehen. Also es war sehr sachlich mit allzu vielen Lachern, aber ich finde, es macht es ja auch aus, dass es nicht immer nur irgendwie eine Sparte bedient, sondern dass man auch mal die verschiedenen Stimmungen, die gerade so aktuell im Umlauf sind und die der Podcast-Gast hat, dass man das auch mit einem Podcast reinbringt.
Es soll ja jeder authentisch bleiben und gerade so ruhige Podcasts, die habe ich mir immer super gerne bei langen Autofahrten angehört. Also ich finde das jetzt nicht schlecht, sowas.
Jo, absolut. Ja. Deshalb, lieber Chris, ja.
Gerade wenn mein...
Ich wollte sagen, du kannst dann deshalb auch hier jetzt in diesem Podcast, ne, bestimme die Stimmung, ja. Wenn es jetzt ruhiger werden soll, dann machen wir es so. Wenn es lustiger werden soll, machen wir es lustig, ne. Also du kannst hier gerne einen Takt angeben heute.
Genau, gut, dann versuche ich das mal.
Aber ich glaube, zuerst einmal den Leuten, oder du wolltest eben noch was sagen, hau raus.
Genau, also zum Ding, ob er jetzt irgendwie lustig wird oder informativ. Ich vermute mal, dass du bestimmt noch irgendeine Frage zu Aquakultur im Laufe des Gesprächs haben wirst.
Ja, du hast ja schon, Chris war ja auch so einer, der wollte wissen, um was es geht. Ne? Ich habe gesagt, nee, es muss authentisch sein. Ich sagte das jetzt nicht, ne? Aber in Wahrheit habe ich mir auch nichts aufgeschrieben. Aber der liebe Christian Leik hat sich natürlich vorbereitet. Nur lass uns da später drauf kommen. Ne? Zuerst müssen wir den Leuten deine Person mal noch so ein bisschen näher vorstellen, weil du bist ja jemand, der bisher, sage ich mal, in Social Media noch gar nicht großartig in Erscheinung getreten ist. Ne? Klar, immer bei uns so ein bisschen, und hast ja auch versucht, mit so einer Hobbymarke so ein bisschen was aufzubauen, was ja, sag ich mal so, was den Erfolg anbelangt, im Hinblick auf Reichweite jetzt nicht so mega geklappt hat, können wir aber gleich auch mal noch drüber reden, so ein bisschen Werbung machen. Jetzt kriegst du mal kostenlose Werbung, ja, für deine Company. Genau. Das machen wir dann gleich. Aber ansonsten, glaube ich mal, ist der Name Christian Leik jetzt nicht unbedingt so bekannt, in Anführungsstrichen, wie jetzt Markus Eule oder teilweise auch schon Chris Enders, der ja auch sehr eng mit uns kooperiert. Deshalb lass uns mal die Gelegenheit nutzen und dich mal so ein bisschen näher noch vorstellen. Also wir haben ja 2017 Teamangler gesucht für einen Raubfischbereich, und da hast du dich ja auch beworben, ganz förmlich, wie jeder andere auch, mit einem Video. Und da habe ich gemerkt, hey, ein Saarländer, wir brauchen unbedingt einen Saarländer und einen Saarländer, der noch in Norddeutschland lebt. Ja, das ist ja was ganz Exotisches. Und dann hat das angefangen, und ich muss wirklich sagen, ich habe dich in den vergangenen Jahren jetzt nicht nur in der Produktentwicklung geschätzt, da haben wir ja auch schon das eine oder andere besprochen, sondern auch als ein cooler Angelpartner. Also 2017, oder war es 18? 18 waren wir ja mal ein paar Tage zusammen unterwegs, ob es jetzt Meerforellenangeln war, ob es Welsangeln an der Elbe war, ob es bei uns dann im Saarland mal war, wo wir los waren, und du ja auch den Wels-BB gefangen hast, ne, von 2,4?
Das war sowieso die krasseste Story, ja.
Oder 2,2?
2,3.
2,3 Meter, genau, dazwischen. Ich glaube, das Foto vom 2,3 Meter holen wir auch als Aufreißer für diesen Podcast. Also das werde ich jetzt mal auf Social Media posten. Ich habe ihn schon mal gepostet, aber ich habe noch einen cooleren Blickwinkel. Ich glaube, dass das Foto, was du dir auch ausdrucken gelassen hast, das nehmen wir jetzt einfach mal, um den Podcast hier so ein bisschen vorzustellen. Ja, und die Angeltrips mit dir waren immer cool, außer letzten Winter, da war ein bisschen kacke, ne? Und seitdem gehe ich auch nicht mehr so gerne.
Darüber den Tag noch vor dem Abend gelobt haben. Ja. Da haben wir noch im Auto drüber gesprochen. Ey, stimmt, eigentlich haben wir jedes Mal gut gefangen, oder eigentlich sogar ziemlich
immer,
gut gefangen.
Immer wenn du dabei warst, lief es überdurchschnittlich gut, muss man echt sagen.
Ja, ist so. Aber den Tag darf man nicht zählen, da war ja Hochwasser und richtig braunes Wetter.
Ja, also du hast... Wenn du nochmal ins Saarland kommst, man weiß ja nicht, ne? Kann ja auch sein, dass du jetzt für immer und ewig auf deiner einsamen Insel bleibst, eine Partnerin findest, wenn der Pub nochmal offen hat nach Corona und nie wieder ins Saarland kommst. Aber falls du wieder hierher kommst, lade ich dich gerne ein, da gehen wir mal nochmal zusammen angeln.
Das nehme ich gerne an, vielen Dank.
Oder wir machen es umgedreht.
Das vermisse ich ein bisschen.
Ja, auf jeden Fall, ja. Oder wir machen es umgedreht, ich muss mal hochkommen. Weil ganz ehrlich, ich meine, dieses Jahr ist sehr chaotisch, aber wenn dieses Jahr normal gelaufen wäre und wir jetzt nicht gerade eine neue Halle, eine neue Warenwirtschaft bekommen würden, wäre ich direkt mal hochgekommen zu dir. Weil ich war noch nie in Norwegen, auf so einer kleinen Insel erst recht nicht, ne? Meeresangeln. Klar, Madagaskar, GT und so, aber so das klassische Norwegen-Angeln habe ich auch noch nie gemacht. Und hätte ich mega Bock drauf, ja. Also ich würde echt unheimlich gerne mal zu dir hochkommen und abends im Pub gehen und für dich eine Freundin suchen.
Guter Wingman sein, ne? Ja, feiern waren wir auch schon zusammen. Ich glaube, das wird sogar ganz gut funktionieren, ja. Ne, ich glaube, ist nicht Norwegen sogar das beliebteste Touristenland für Angler? Kennst du da irgendwelche Statistiken?
Boah, aber ich glaube schon, ich glaube, das Thema Meeresangeln, was Angelreisen anbelangt, müsste schon ganz weit oben stehen.
Da ist Norwegen wahrscheinlich sehr weit oben dabei. Und deshalb muss ja jeder, oder auch gerade du, muss ja mal in Norwegen gewesen sein. Also für manche ist das Norwegen-Angeln mittlerweile verpönt, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Mhm. Weil gerade so diese Warmwasser-Salzwasser-Angelei immer mehr im Kommen ist. So wie du jetzt zum Beispiel Madagaskar gerade in den Raum geworfen hast, die GT und Co. Das fetzt natürlich auch. Aber alleine diese riesen Artenvielfalt in Norwegen, das macht mich ja immer hier so glücklich, wenn ich da raus auf dem Fjord fahre und gar nicht weiß, was ich jetzt heute fange. Ich angle ja auch gern mal mit Naturköder dann und lass mich einfach über irgendwelche Steine oder Plateaus treiben und weiß nie, ob jetzt ein Leng, ein Lump, ein Rotbarsch, ein Seehecht, ein Steinbeißer, ein Heilbutt oder noch irgendwas anderes anbeißt. Ne? das finde ich gerade das Faszinierende. Also man hat in Norwegen so.
Ja, man hat halt immer so die Bilder vor Augen, auch von den teilweise von den Fleischmachern, auch als kleiner Junge vielleicht schon.
Genau.
So das Thema Norwegen ist halt irgendwo ständig präsent und ist dann vielleicht nicht ganz so reizvoll, wie was komplett fernab vom Schuss ist. Weil ganz ehrlich, für einen normalen Saarländer ist halt das Salzwasserangeln schon was Exotisches. Und bevor man dann nach Norwegen fährt, wenn man kein Fleisch machen will, guckt man sich vielleicht irgendwas an, was weiter weg ist. So, ja, das ist vielleicht der Grund, warum viele sagen, Norwegen. Aber ich finde, das muss man einfach mal mitgemacht haben. Und ich will auch nicht unbedingt urteilen, bevor ich selbst mal nicht gemacht habe. Ich muss auch sagen, dass das Poppern und Stickbait-Angeln auf GT mega geil war. Aber danach wollte ich halt einfach auch mal was anderes sehen. Ne? Da sind wir auf Arapaima gegangen. Ich für meinen Teil finde, dass exotische Angelreisen oder generell Angelreisen in fremde Länder, bis auf Welsangeln, so das Italien, Frankreich, das ist schon so meine Welt.
Das zähle ich, fast nicht
fast nicht als Angelreise, muss ich sagen. Ja.
Genau.
Aber so andere Angelreisen, da reizt mich alles und ich mag einfach die Abwechslung. Und bei mir ist Norwegen jetzt auch mal unabhängig von der Geschichte, dass du jetzt oben bist und man es vielleicht dann ein bisschen einfacher realisieren könnte oder rundherum noch ein bisschen Spaß haben kann, finde ich das generell so, dass ich das in den nächsten Jahren definitiv mal abhaken will.
Ja, und gerade die Natur und das Ganze drumherum, die Wasserfälle, die Wälder, der Fjell, das muss man ja auch einfach auch mal sehen. Wenn man irgendwo im Warmwasser ist, klar, da gibt es dann auch schöne Strände und es ist heiß, aber ich gehe halt vor allem hier drin auf in dieser Natur, wenn du da zu irgendwelchen Seen auf den Bergen wanderst und du denkst, gleich kommt hier ein Troll vorbei. Das sagen die Norweger immer, dass halt die Trolle sind. Rotwild gibt es hier auf der Insel und habe auch ein Zelt dabei. Im Sommer will ich mal irgendwo in die Bergseen gehen. Also ich bin ja schon so ein kleiner Naturliebhaber, wie du weißt. Und ja, das macht für mich das Angeln hier besonders reizvoll. Also auch wenn ich mal an Tagen wenig fange oder gar nichts, hatte ich jetzt, glaube ich, verboten noch nie. Aber dann lasse ich mich in irgendeiner Bucht treiben, hänge irgendwie ein paar Garnelen raus und versuche eine Scholle zu fangen. Und wenn die beißt, ist gut und wenn nicht, auch nicht schlimm. Also wenn man das hier ganz locker angeht und die Natur genießt, das ist schon traumhaft. Ja.
Also
lebt man so ein bisschen seinen kleinen Traum.
Also du bist wirklich vom Gesamtpaket Norwegen extrem begeistert und hast bisher auch nicht bereut, den Schritt gegangen zu sein. Ja, unabhängig davon, wie lange du es machst, können wir gleich vielleicht mal kurz drüber reden, aber du sagst, es hat sich bisher voll gelohnt, es war noch nicht langweilig und du könntest dir das auch noch ein bisschen länger vorstellen.
Ja, also allemal, ich habe es keine Sekunde bereut. Jetzt, wo du sagst, langweilig, das war es vielleicht manchmal schon. Mhm. Zum Beispiel, als ich mal in Quarantäne war.
Ist das nicht auch mal reizvoll so ein bisschen? Also ich, hört sich jetzt vielleicht doof an, aber ich bin ja ständig unter Strom, was Firma und so anbelangt. Habe auch einen viel zu hohen Ruhepuls. Und so das Thema Langeweile, das ist manchmal was, wo es mich so ein bisschen nachsehne vielleicht. Ja, wirklich mal in der Natur zu hocken, nochmal mehr beim Ansitzangeln, einfach mal auf die Routen zu starren und nichts zu machen. Entschleunigt
ja,
auch mal
genau.
Ein bisschen da oben, kann ich mir vorstellen.
Ja, also gerade für mich. Am Anfang hatte ich so ein bisschen, ja, man kann fast sagen, Angst davor, weil ich habe mein Leben lang nie alleine gewohnt. Also sei es im Saarland bei meiner Familie, in Kiel, in der WG, als ich ein bisschen Work and Travel gemacht habe, in Hostels. Ich habe eigentlich noch nie alleine irgendwo gewohnt. Mhm. Und da dachte ich so, oh, wenn ich jetzt hier auf so eine einsame Insel, noch in so eine kleine Hütte, die noch die letzte Hütte in der Straße ist, gehe, ob ich mich da nicht einsam fühle. Hat mir eine Freundin noch gesagt, ich soll mir Vitamin D-Tropfen mitnehmen, falls mir die Einsamkeit im Winter und der Dunkelheit zu doll wird.
Wie sich das anhört, oder?
Ja, genau. Aber die habe ich auch nie gebraucht, diese Vitamin D-Tropfen, weil.
Und Alkohol, Drogen auch nicht, also es geht noch.
Nee, das auch nicht. Also wenn man das einfach ein bisschen auf sich wirken lässt, diese Einsamkeit und wie du schon sagst, entweder dann ganz entspannt mal angeln geht oder was man ja hier, man ist ja hier auch durchaus ein bisschen mehr auf sich selbst gestellt, was jetzt Einkaufen angeht. Und da hat man einfach mal an so einem Wochenende aus dem Lattenrost einen Schuhschrank gebaut. Einfach solche Dinger, die man in der Großstadt nie gemacht hätte, weil man sich für einen günstigen Preis einen aus dem Möbelfachmarkt gekauft hätte. Mhm. Und also diese Langeweile, man kann sie dann manchmal gar nicht mehr Langeweile nennen. Man findet schon gut zu sich selbst und man wird ganz entspannt. Und ich glaube, auch wenn ich irgendwann wieder zurück nach Deutschland gehen sollte, was ja derzeit noch sehr offen ist.
Das ist auch krass, so, da gehen wir gleich rein, wie Markus Lanz sagen würde. Das interessiert mich jetzt, ja. Also lass
dann wird das auch eine große Umstellung.
Das ist noch ein Fragezeichen, ob du wieder nach Deutschland gehst. Weil ursprünglich war es ja für ein paar Monate geplant. Ich glaube 7 Monate,
richtig, oder so, hast du
erzählt. Und das ist jetzt nochmal so ein bisschen hinfällig? Oder bist du am Überlegen, länger hier zu bleiben? Oder könntest du dir vorstellen, vielleicht vorerst mal ganz hier zu bleiben in Norwegen?
Also ich könnte mir definitiv vorstellen, ganz auszuwandern. Ich sage jetzt mal mein Leben lang. Das ist durchaus eine Option.
Aber jetzt nicht, sage ich mal, die einsame Insel, oder?
Genau, und da muss man dann kurz einhaken. Also ich möchte nicht mein Leben lang alleine hier in meiner Hütte wohnen. Mhm. So, aber man muss sagen, ich habe mir ein Boot gekauft. Ich habe Herbst habe ich hier eine Jagdmöglichkeit, weil Jagen ist ja auch ein Hobby von mir. Man wird nach und nach viel besser integriert. Also ich fühle mich schon zu Hause hier und gut angekommen in dem Dorf. Und wenn man jetzt irgendwann noch eine Partnerin findet, also ja, ich glaube, dann bleibe ich erstmal hier.
Okay. Und wie sieht es da aus? Ich denke, das ist ja auch immer so ein Punkt, dass man sich einfach generell im Umfeld wohlfühlt. Ich meine, wir haben ja auch schon Mitarbeiter,
auch super,
haben
wir jetzt
auch aktuell einen Mitarbeiter, der hierher gezogen ist, aus Saarland. Und ich glaube auch so, dass das Umfeld ist halt auch wichtig, dass man sich irgendwie auch akzeptiert fühlt. Ne? Dass man nicht nur alleine hier seinen Job macht und vielleicht angeln geht, sondern dass man halt sagt, hey, nee, das passt alles. Man hat hier rechts und links seine Leute, auf die kann man sich verlassen, die meinen es gut mit einem.
Genau, wir haben einen so gut integriert, also von sich aus gefragt, oh, komm doch heute Abend mit zum Fußball. Und dann haben wir Sushi gemacht, weil Lachs gibt's ja durchaus bei uns im Überfluss. Und dann machen wir manchmal Sushi-Abende oder komm doch mit zum Pubquiz. Also wirklich, dass die dann auch auf einen zugehen und sagen, ja, willst du hier mitmachen? Mhm. Und ich bin ja durchaus auch ein offener Mensch, der auf andere Leute zugeht. Also ich habe meinen Nachbar, der hat so eine kleine Farm angeboten, dass ich ihm ein bisschen der Landwirtschaft helfe. Und wenn man da, würde ich mal sagen, ein ganz ruhiges Gemüt hat, ein bisschen offener ist, dann findet man hier wunderbar, kann man hier wunderbar Fuß fassen. Und die Norweger bemühen sich dann schon auch um einen. Das muss man wirklich fairerweise sagen. Sowohl meine Arbeitskollegen, gerade meine Chefs. Und das kennt man in Deutschland, würde ich fast sagen, so krass nicht.
Kann ich mal vorstellen.
Dass, die Leute so hilfsbereit sind. Liegt mit Sicherheit auch an dem kleinen Dorf hier, weil
man ist darauf angewiesen, mit dem rechts und links gut dazustehen,
sage
ich mal, und sich gegenseitig zu helfen, was wir ja in Deutschland nicht haben. Ich meine, bei uns ist es im Saarland ist es auch noch so, ne? Da ist es zwar nicht immer so, dass jeder jedem hilft, aber zumindest wird über jeden geschimpft und gehetzt oder so. Ich kennt man ja so die Siedlungen bei uns im Saarland, wo die Omis dann immer am Fenster liegen und über die Nachbarin schimpfen oder sonst irgendwas, ja. Ist ja nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen, aber zumindest kennt jeder jeden. Und in Großstädten ist es ja manchmal komplett anders, ne? Da wohnt man irgend so im Mietbunker und kennt die unter einem oder über einem nicht. Also die Situation in Deutschland, in vielen Städten sieht ja komplett anders aus. Und ich glaube, wie du auch schon erzählst, so in auf so einer kleinen Insel kann man sich das gar nicht leisten, keinen Kontakt zum Nachbarn zu haben.
Genau, ich stell dir vor, hier hast du noch im halben Dorf und 20 Leute Streit, da bist du hier gar nicht mehr glücklich. Mhm. Nee, also hier hilft jeder jedem und gerade weil es ja so wenig Einkaufsmöglichkeiten gibt und du irgendwelches Werkzeug brauchst, kannst du hier von jedem Gefühl kriegen. Da ist jeder offen und ich habe mich dem Ganzen auch schon so besten angeeignet. Ich habe schon zu ein paar Leuten gesagt, die kein Boot haben, wo hier fast jeder Norweger ein Boot hat. Du kannst mein Boot haben, wenn du das willst, fährst du damit raus und stellst abends wieder in den Hafen. Das sind teilweise sogar Leute, die ich kaum kannte, weil das Vertrauen hier einfach so groß in jedem ist, also von den Norwegern zu mir, also auch von mir zu den Norwegern. Auch hier sperrt auch niemand seine Häuser ab und seine Autos. Ja. Also da steckt der Schlüssel im Zündschloss im Auto. Und wenn du 3 Tage wegfährst, dann lässt du dein Haustier immer noch offen. Weil es gibt so ein Stichwort, was die Norweger sagen, wenn eine Tür geschlossen ist, also einfach nur ins Schloss gefallen ist, dann geht man da auch nicht rein.
Ja, ist ja eigentlich. Das heißt aber auch, dass die Kriminalitätsrate bei euch auf der Insel sehr gering sein muss, weil ansonsten kann man ja so nicht leben.
Ja, gar nichts. Also
gar nichts.
Mit Sicherheit machen das die Norweger in der Stadt auch nicht mehr so. Mhm. Aber hier kommt nichts weg. Also ich hab gehofft, dass mein Fahrrad, auf das ich immer so wütend bin, weil es immer einen Platten hat, irgendwann mal mitgenommen wird an der Straße, weil das steht immer ohne Schloss an der Straße, aber selbst das wird nicht geklaut.
Ja.
Also Also. Nee, da braucht man sich wirklich keine Sorgen machen. Das ist ganz schön. Und die Firma. An.
Also Wahnsinn, kann man gar nicht glauben.
Ja, wie gesagt, man muss zu schätzen wissen und gut damit umgehen. Da hat man auch viel, viel Freude daran. Und was ich noch sagen wollte, also die Firma Sulefisk, die Lachsproduktion, die Aquakultur, die hat hier schon einen sehr hohen Stellenwert in der Firma. Die Firma hat schon einen sehr hohen Stellenwert im Dorf. Viele arbeiten dort, sei es, dass sie Verwandte in der Firma haben. Und man kann schon fast sagen, es ist wie so eine große Familie. Und alle treffen sich dann mehr oder weniger doch irgendwie an der Firma, an den Booten. Das ist schon ein guter Zusammenhalt hier.
Ich kann mir auch vorstellen, als du neu warst, dass direkt hieß, hey, hier, das ist der neue Deutsche, der für die Lachsfarm arbeitet, so, oder? Das hat sich doch bestimmt schnell rumgesprochen.
Genau, also richtig, richtig schnell rumgesprochen. Manchmal habe ich mir einen Spaß draus gemacht, zum Beispiel bei dem einen Kneipenquiz vor der Corona-Zeit. Habe ich mich dann vorgestellt bei jemandem. Da habe ich so aus Spaß gesagt, muss ich mich überhaupt noch vorstellen, richtig? Oder weißt du schon alles über mich? So ein bisschen frech einfach mal gesagt. Ja, ich habe schon mit dem und dem über dich geredet. Die haben mir das schon erzählt, dass hier ein neuer Deutscher gekommen ist. Also das wusste jeder, wirklich.
Du bist ja vermutlich auch der einzige Deutsche auf der Insel, oder?
Nee. Nee?
Gibt es eine deutsche Community?
Mein Chef? Ja, tatsächlich. Also, ich habe einen deutschen Arbeitskollegen.
Okay.
Und mein Chef ist Deutscher. Der ist damals mehr oder weniger wie ich, so nach dem Studium oder im Studium, in seinen Semesterferien immer mal hier zum Jobben hingekommen. Und mittlerweile ist er Geschäftsführer, ja.
Cool. Also, das heißt, man kann auch ab und zu mal hier und da mal ein bisschen auf Deutsch mit Leuten reden, was ja bestimmt auch gut tut, so in der Muttersprache hier und da mal ein bisschen zu quatschen.
Genau, also das ist immer ein Mix aus Deutsch, viel Englisch und mein Norwegisch versuche ich natürlich auch.
Das war nämlich jetzt meine Frage, ne? Wie kommunizierst du mit den Leuten? Kann jeder Englisch oder bei den Nachbarn ist es manchmal schwieriger? Bei Älteren vielleicht?
Naja, also selbst die älteren Leute können alle Basic Englisch. Mhm. Also da kommt man hier super mit weiter, das ist auch gerade.
Also nicht so wie im Saarland, wo man mit Englisch eigentlich nicht weiterkommen würde.
Also ich habe hier einen getroffen, ich glaube, der kann kein Englisch. Mhm. Aber einen war das nur. Das ist immer so ein bisschen die Gefahr, weil man dann Norwegisch ein bisschen vernachlässigt. Und das will ich ja gerade lernen. Aber wenn jeder Englisch kann und mein Englisch natürlich noch wesentlich besser ist als mein Norwegisch, dann spricht man das halt meistens. Und deshalb bin ich dazu übergegangen, so ein bisschen Kauderwelsch zu sprechen. Also sagen wir mal 20%. Mein Satz ist jetzt Norwegisch und der Rest sind dann Englisch. Mhm. In der Hoffnung, dass er nach und nach, dass der norwegische Anteil dann zunimmt.
Mhm. Ist Norwegisch eine schwierige Sprache oder würdest du sagen, geht? Ja, leichter als Französisch
zum Beispiel, ja. Ja, viel leichter. Also alleine schon von der Konjugation und viele Wörter. Wenn du sie hörst auf Norwegisch, dann weißt du, ach, das ist ja das auf Deutsch. Mhm. Wahrscheinlich müssen wir mal Hannes mal fragen, germanische Sprache, sagt man, glaube ich, ne? Mhm. Ist das ja auch, oder?
Das sage ich jetzt einfach mal, ich glaube schon irgendeine nordisch-germanische. Keine Ahnung, ich bin ja kein Fachmeier.
Nee, also ich würde sagen, da gibt es mehrere Sprachen, gerade Französisch, was wir in der Schule ja auch hatten, Saarländer, Zwangsweise. Mhm. Ich bin schon der Überzeugung, dass ich in einem halben Jahr fast alles dann auf Norwegisch spreche.
Sehr
das
cool.
Das ist so mein Ziel.
Dann können wir sag ich mal, wenn ich dich das nächste Mal anrufe im halben Jahr, kann ich mal hier irgendwo einen Norweger herbesorgen und dann können wir mal ein paar Sätze auf Norwegisch hier im Podcast.
genau, das soll so das
Gucken
Ziel
mal, ob du es wahr gemacht hast, ne?
Ja, nee, das kriege ich hin, ne? Ein bisschen Online-Kurs, ein Buch habe ich alles, da bleibe ich schon dran.
Mir fällt gerade ein, einen Norweger kenne ich auch. Ich hätte jetzt gesagt, ich kenne keinen Norweger, aber einen kenne ich und zwar unser Arapaima-Guide. Ich glaube, Philipp, der hockt noch hinten und ist am Arbeiten. Der hört mir hier, ist er schon heim? Ach, Maike sagt gerade, Philipp ist schon heim. Normalerweise ist er immer ganz ruhig, ja, und hört dann immer noch so zu, was ich dann so, mit wem ich abends telefoniere und so. Und ich bin mir da nie sicher, bin ich noch alleine hier oder hockt Philipp hier hinten ganz ruhig im Ecken und spielt Mäuschen, ja. Aber Philipp ist schon heim. Nee, aber unser Arapaima-Guide, ansonsten könnte ich Philipp fragen, weil der ja auch dabei war. Geier, der war auch Norweger. Das ist eigentlich der einzige Norweger, mit dem ich mal Kontakt hatte. Und der war auch total chillig so, ja. So trocken, chillig, ruhig, sachlich.
Die haben ein ruhiges Gemüt, ja. Das merkt man auch auf der Arbeit. Da wird nicht rumgeschrien oder groß genörgelt. Also wird ganz sachlich und ruhig gesprochen. Und so kommt man auch trotzdem zu was. Also die sind jetzt nicht faul.
Die sind effektiv, die sind oder die Norweger? Also so habe ich, ja. So wie man generell von den Skandinaviern einen guten Eindruck hat und denkt, die kommen vorwärts, die haben ein gutes Gesundheitssystem, die haben eine gute Wirtschaft. Ja. Und so, glaube ich, geht es ja auch in den Firmen ab, oder? Also zwar ruhig, aber sachlich und zielstrebig.
Genau, man muss es wirklich loben, dass ihre Lebenseinstellung und dadurch auch Arbeitseinstellung ruhig ist. Sie lassen sich nicht stressen, aber sie machen halt auch das, was sie schaffen können, schaffen sie auch. Also nicht, dass sie jetzt irgendwie sagen, mache ich heute nicht, mache ich morgen. Mhm. Also das ist ein Top-Arbeiter, da muss ich ein bisschen schaffen, dass ich da so gut werde wie die. Aber wirklich, das muss man da schon loben.
Du hast ja auch gesagt, ab und an kommt auch mal eine Überstunde, ist muss halt auch mal gemacht werden bei dir, was ich prinzipiell gut finde, weil nur so kommt man voran. Es gibt halt mal Tage, wo mehr zu tun ist und Tage, wo weniger zu tun ist und an den Tagen, wo mehr zu tun ist, ja, das lobe ich mir auch in der Zec Fishing GmbH, da muss man halt auch mal ein bisschen länger da bleiben und gucken, dass die Aufgaben erledigt werden.
Wie ist das bei euch? Nee, aber auch mit Überstunden, klar, aber alles fair gelöst, wird alles fair vergütet und gerade zum Beispiel letzte Woche waren einige Überstunden, weil das Entlausungsboot kam, also die Lachse, die haben manchmal Läuse oder häufig Läuse. Das ist ein ganz normales Ding in Norwegen, das ist kein Geheimnis. Und diese Entlausungsboote, das sind so richtig große, ja, man könnte fast sagen, sieht aus wie so ein Containerschiff, die fahren halt an der Küste entlang. Und wenn die dann gerade im Sonnyfjord sind, dann kannst du sagen, kommt jetzt bitte zu mir oder fahrt weiter. Also so ist das manchmal, dass man halt nicht sagen kann, komm jetzt bitte an dem und dem Tag. Man muss da schon manchmal auf der Nacht raus. Und genau, letzte Woche waren da schon einige Überstunden gerade nachts dabei, aber alles ganz fair geregelt. Und dann kannst du dir auch, wenn du möchtest, am nächsten Tag freinehmen. Mhm. Also ganz spontan und entspannt. Ja.
Wenn wir jetzt schon mal so relativ tief im Thema drin sind, Lachsläuse und so weiter. Ich glaube, es wäre mal an der Zeit, jetzt hier im Podcast auch mal generell so ein bisschen das Thema Lachsfarm, wo du arbeitest, zu erklären, was wird da genau gemacht, was ist das Ziel, wie sind die Vorgänge, ja, für so jemanden, der gar keinen Plan hat. Und ich glaube, das sind schon bestimmt einige Zuhörer. Wir haben ja einmal spaßeshalber Hausfrauen-Podcast gesagt und ich glaube wirklich, dass diesen Podcast hier jetzt nicht nur die ganz krassen Wels- oder Barschangler hören oder so, sondern wirklich auch teilweise Hobbyangler. Ja, erklär doch mal in wenigen Minuten, was die Aufgabe der Lachsfarm ist, auf der du arbeitest.
Also,
wie das funktioniert, so die Prozesse mit ganz einfachen Worten, sodass jeder versteht.
Ich kann ja mal versuchen, einen klassischen Arbeitstag wiederzugeben. Also der fängt dann an, dass man sich morgens kurz trifft zum Zusammentreffen und bespricht, was an dem Tag gemacht wird. Und das ist dann häufig zu den Anlagen, zu den Aquakulturen raus auf den Fjord fahren. Da sind dann so Standardarbeiten, die Fütterung kontrollieren, die Netze kontrollieren, tote Fische abpumpen, die natürlich immer auch zwangsweise mal anfallen bei so einer großen Menge an Lachs und kleine Instandsetzungsarbeiten. Aber dann auch immer und wieder
speziellere, sag ich mal, Lachs. Im Prinzip auf der Lachs, in der Aquakultur Lachs ist Lachsfleisch das Ziel. Fleisch, was ihr verkauft.
Genau, also wir produzieren ausschließlich Lachs. Mhm. Sylefisk heißt die Firma. Kann man auch mal in Facebook, auf der Facebook-Seite schauen.
Boah, da musst du aber mal buchstabieren, weil Sylefisk, ich kann mal da, wie wird es geschrieben?
Buchstabier's mal. Mache ich, ja. Also S-U-L-E-F-I-S-K. Also Sule und dann der norwegische Fisch F-I-S-K. Mhm. Weil es gibt ja recht viele, sagen wir mal so, Landwirtschafts Blogger und Sylefisk macht das ziemlich viel auf Norwegisch. Und gerade Aquakulturen, die ja gerne in Kritik stehen, sollen hier ein bisschen transparent gemacht werden. Und wenn es durchaus ein paar Deutsche gibt, die diese Seite liken, dann setze ich mich da auch ran und werde immer mal wieder was auf Deutsch posten.
Und kannst ja mal berichten, ob vielleicht der Podcast so ein bisschen dazu beigetragen hat. Also ist ja kein Geheimnis. Genau, wir haben bei dem Podcast so nach ein paar Wochen haben wir ungefähr 3000 Hörer pro Folge, was ich ganz gut finde. Ja, also es ist für den Aufwand, den wir hier betreiben, denke ich, sind das ganz gute Zahlen. Und vielleicht sieht es im halben Jahr auch noch viel krasser aus. Dann haben wir 10.000, 15.000 Hörer. Man weiß es nicht. Also wir haben jetzt schon die ersten Podcasts, gehen jetzt schon, glaube ich, auf 5.000, 6.000 Hörer pro Folge. Also hören auf jeden Fall sich schon ein paar Leute an. Schlecht. Ist jetzt nicht so, als wenn da nur irgendwie 100 Leute das hören oder so, ne? Also
nee, und so abwechslungsreich, wie sie auch sind.
Absolut. Ja, guck mal, vom Thema wirklich Raubfischangeln über Social Media, Welsangeln, jetzt hier Aquakultur, Lachs. Also
kann das keiner vorwerfen,
ja, dass wir hier zu genau, einstirnig hier einen Podcast betreiben. Zu engstirnig.
Ja, nicht nur über Angelköder reden und Methoden, ne, sondern auch über. Ja,
mir ist auch die Werbung hier scheißegal, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich will hier einen Content produzieren, den man sich ganz gut anhören kann. Ich möchte die verschiedenen Protagonisten vorstellen, die mit uns zu tun haben, beziehungsweise die Leute, die sich in unserem Dunstkreis befinden. Und Werbewirksamkeit ist mir Schnuppe. Ja? Also wir sind hier, wie man sagt. Ja. Und wenn einer sagt, Mensch, die sind mal zu assi, dann sollen sie abschalten und nichts mehr von uns kaufen. Ja? Aber wir wollen einfach nur authentisch hier quasi Angelradio betreiben.
Also da auf dieser Facebook-Seite wird auch gar nichts verkauft und nichts. Und da haben wir quasi null davon. Ja, außer
ich
dass vielleicht.
Gerade deshalb, sage ich mal, können wir sowas auch ruhig mal ansprechen, weil ich das mega interessant finde auch. Und ich hoffe, unsere Hörer auch.
Weil die Aquakultur steht halt nun mal leider immer noch in sehr schlechtem Licht. Auch bei Anglern, natürlich bei vielen Naturschützern sowieso oder bei der ganz normalen durchschnittlichen Bevölkerung. Ist, glaube ich, recht wenig Wissen über Aquakultur da, kann man ja auch niemandem vorwerfen, aber durchaus steht sie in sehr schlechten Lichtern und das finde ich halt immer ein bisschen schade, gerade jetzt, wo ich dann...
Ich frage mich auch, warum, weil ganz ehrlich, ich sag mal so, die Leute wollen Fisch essen, ja, wie kriegen sie ihren Fisch, ne, und ganz ehrlich, Fischfang, Schleppnetze und so, ich glaube, da ist in den vergangenen Jahren sehr viel, in Anführungsstrichen, Schabernack getrieben worden und sind die Meere auch verschmutzt worden mit Netzen und so weiter. Und gerade da ist doch das Thema Aquakultur eigentlich mega sinnvoll, um an Fischfleisch ranzukommen, ohne die Natur zu schädigen. So sehe ich das zumindest.
Ja, es kommen dann halt bei genau solchen Sätzen gerne die Vermutungen, muss ich sagen. Ja, ihr füttert ja nur Antibiotika oder ja, ihr füttert ja Wildfisch, um damit weniger Zuchtfisch zu machen. So Sachen, die vielleicht auf den ersten Blick durchaus kontrovers erscheinen, wenn man aber da ein paar Zahlen zu kennt. Also wenn man zum Beispiel in den 90ern, hat mir mein Chef letztens erzählt, wurden, wie waren das, 50.000 Kilo Antibiotika verwendet. Also durchaus eine beachtliche Menge, wo man auch Kritik verstehen kann.
Weil man dadurch auf einem viel engeren Raum mehr Fische halten kann. Ähnlich wie in der Hühnerzucht oder Putenzucht. Ist das so?
Nee, da wird ja auch kein Antibiotika verwendet. Da unterscheidet sich die Landwirtschaft von der Aquakultur.
Aber natürlich wird Antibiotika verwendet. Antibiotika-Pute, ja klar, Hähnchen, ja, Antibiotika-Hähnchen, Antibiotika-Puten. Natürlich werden die vollgeknallt mit Antibiotika, um sie einfach eng halten zu können.
Ja. Also wenn du einem Tier Antibiotika verreichst, dann hat das eine sehr, sehr lange Wartezeit, bis dieses Antibiotika weg ist.
Ja, aber das ist doch den Zwischenstand scheißegal. Lass mich mal gerade googeln, weil das ist ja das ist auch mit der Grund, warum ich fast nur noch Bio-Pute und Bio-Hähnchen esse, ja. Weil das Thema Antibiotika halt wirklich sehr stark verbreitet ist. Wenn du nicht wirklich Bio-Hähnchen kaufst oder so, kannst du davon ausgehen, dass du Antibiotika frisst.
Und was bedeutet das Bio-Siegel beim Hähnchen?
Das bedeutet Dinge, die ich dann nicht immer erzählen kann, aber auf jeden Fall, dass weniger beziehungsweise gar kein Antibiotika verreicht wird. Beigefüttert wird.
Also ich kenne jetzt nicht das genaue Bio-Siegel der Pute, aber Bio...
Auf jeden Fall hat es auch was mit der Ernährung zu tun, aber Fakt ist, Antibiotika wird sehr, sehr häufig auch zugefüttert, ne? Um halt einfach Krankheiten vorzubeugen, die teilweise durch Massentierhaltung auch vorkommen.
Also ich kenne mich jetzt nicht mit der Putenzucht genau aus, aber zum Beispiel mit Hähnchen und ich vermute mal, da wird jetzt ähnlich sein.
Ja, Hähnchen und Pute, das ist ja ähnlich, sag ich mal. Umso mehr auf dem engen Raum gehalten werden, umso krasser ist es, ja.
Also ein Freund von mir, der hat zum Beispiel Hühner, auch Tausende, und die arbeiten ganz, ganz viel mit Licht. Wenn du die perfekte Lumenzahl verwendest, dann sind die Hühner viel ruhiger, als wenn es viel heller wird.
Ja, klar.
Und auch mit ausreichend Auslauf und mit so viel Auslauf, wie die Hühner gar nicht brauchen, weil sie sich gar nicht so weit wegtrauen vom Stall. Mhm. Aber
Also ich habe jetzt mal einen ganz interessanten Artikel in der Zeit zum Beispiel aufgemacht, um da mal ein bisschen fundierter was sagen zu können, ja. Da steht zum Beispiel unter anderem, der Antibiotika-Einsatz in Ställen soll stärker kontrolliert werden. Die Bundesverbraucherministerin will den Antibiotika-Einsatz in Ställen auf das zur Behandlung von Tierkrankheiten absolut notwendige Mindestmaß beschränken. Dieser Vorstoß steht im Einklang mit einem im November 2011 von der EU-Kommission vorgestellten Aktionsplan gegen die Ausbreitung von Antibiotikaresistenzen. Ja, also Antibiotika-Einsatz ist wirklich sehr, sehr weit verbreitet in der Tierhaltung. Wie weit das bei Biofleisch ist, weiß ich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es deutlich geringer ist. Und Fakt ist, Antibiotika wird echt häufig eingesetzt, um einfach Krankheiten zu minimieren, um einfach noch mehr Tiere auf dem engen Raum halten zu können. Und deshalb habe ich halt so, sag ich mal, mir auch gedacht, dass wenn Antibiotika den Fischen verabreicht wird, dass es genau auch gegen dafür
ich muss natürlich mit
gegen
bedacht,
den Einsatz von Krankheiten, werden, genau. Ne? So, ja.
Genau, also wenn da 50.000 Kilo in den 90er Jahren verwendet wurde, das kann man nicht abstreiten, dass das ein bisschen doll war, ne?
Mhm. Na gut, aber es kommt ja darauf an, auch auf welchen Raum, sag ich mal, auf wie viel produziertes Fleisch und so weiter. Und wie sieht's heute aus, wenn du jetzt sagst, in den 90ern 50.000, wie sieht's heute aus?
Also heute sind 500 Kilo in ganz Norwegen.
Okay.
An Antibiotika.
Also ein Riesenunterschied, ne? Und Antibiotika wird auch gefüttert, quasi untermengt beim Futter, oder?
Nee, also es wird eigentlich nie verwendet. Man kann sagen, durch die Menge, durch die produzierte Menge an Lachs und durch diese 500 Kilo in ganz Norwegen, dass jeder 20.000 Lachs mal Antibiotika gesehen hat. Und das sind jetzt auch keine beschönigten Zahlen von der Aquakultur. Mhm. Die lassen sich auch alle im Internet auf den offiziellen Seiten nachlesen. Also ein Lachs bekommt, wenn, dann nur im Süßwasser. Wenn er als Smolt, als kleiner Lachs, lebt er ja im Süßwasser und würde dann natürlicherweise später ins Salzwasser wandern. Wenn, dann bekommt er nur im Süßwasser Antibiotika, weil das gar nicht zugelassen ist im Salzwasser. Und angenommen, du würdest ihm das dann geben im Salzwasser, da könntest du ihn ja gar nicht mehr verkaufen. Weil du dürftest es ja gar nicht mehr. Und natürlich wird ja so ein Fleisch auch kontrolliert. Also wir haben bei uns in der Firma gibt es einfach keine Antibiotika, wir haben es einfach nicht.
Es ist ja, ich sag mal wirklich, wenn das Thema Antibiotika so extrem in der Massentierhaltung vorkommt und ich glaube, dass die wenigsten Menschen nur Fleisch essen, wo das nicht gefüttert wird, weil generell Hähnchen und Pute, das ist so weit verbreitet, ja, dann kann ich es ja nicht verstehen.
Also informier dich bitte mal.
Das, ohne Quatsch, es ist so. Es ist Antibiotika und können wir gerne irgendwo nachreichen, Quellen oder so. Antibiotika-Beifütterung ist das Normalste von der Welt bei Hähnchen und Puten. Ja, wenn kein Bio-Siegel drauf ist oder beziehungsweise wenn der Bauer kein Bio-Siegel hat und das auch einhält, ja. Also ich sehe mich gerade so einen Beitrag. In Biobetrieben wurden laut Medienberichten bestimmte Antibiotika verwendet, obwohl diese nach den eigenen Richtlinien nicht erlaubt sind. Also bei Biofleisch darf kein Antibiotika gefüttert werden. Außerhalb von Bio kannst du davon ausgehen, dass fast immer Antibiotika zum Einsatz kommt.
Ich weiß zum Beispiel, was eine Bio-Kartoffel ausmacht. Weißt du das?
Nein, das weiß ich nicht. Ja, ich rede ja nur von Fütterung. Ja, es ist halt so, dass ich habe mich jetzt gerade nochmal bestätigen lassen. Also Bio-Hähnchen, Bio-Pute dürfen nicht mit Antibiotika gefüttert werden, während es bei Nicht-Bio-Fleisch eigentlich eher die Regel als die Ausnahme ist, ja.
Also ich weiß es nicht genau, wie es bei Pute ist.
Wir reden jetzt nicht von irgendeinem, sag ich mal, im Bauernhof bei dir, bei deinen Eltern um die Ecke im Gau. Ne?
Nein,
also ich rede halt wirklich
natürlich nicht.
Von der Scheiße, die du im Supermarkt zum Teil kaufen kannst, ne?
Ja, gut, das ist vielleicht das ganz günstigste Fleisch, was nicht mal aus Deutschland kommt. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das vielleicht nicht ganz so gut gehalten wird, aber
Geflügel, ne? Geflügel ist halt nochmal ein Riesenunterschied im Vergleich zu Rindern oder sowas, ja. Aber wie gesagt, ich will mich jetzt gar nicht verstricken, aber ich weiß halt nur Hähnchen genau. Und weil das ist also das Thema, warum ich auch persönlich eigentlich drauf verzichte, auf Geflügel, was nicht Bio ist. Und Bio-Geflügel ist mal manchmal zu teuer, da kann ich auch ein ordentliches Steak essen, bin ich ganz ehrlich, ja. Weil halt einfach das Thema
Antibiotika. Aber ist ja auch in Ordnung, wenn es einen Preis hat.
Natürlich, ne? Und du glaubst gar nicht, wie viel Kohle ich für gutes Fleisch ausgebe, weil ich kaufe mir ja wirklich ganz selten Klamotten oder so. Ne? Wenn, dann kriege ich sie einmal im Jahr gekauft oder so, ja. Weil mir ist das komplett scheißegal. Ich sage immer, solange ich keinen Adonis-Körper habe und da muss ich noch ein bisschen diäten in den nächsten Jahren, ich habe es in den letzten Jahren nie geschafft, dann brauche ich auch kein schönes T-Shirt oder keine schönen Schuhe. Ne? Die machen das auch nicht besser. Ich sage immer, erst wenn ich einen 45er Arm und Sixpack habe gleichzeitig, ja, dann kann ich persönlich mir Gedanken über Klamotten machen, vorher nicht, ja. Und darum gebe ich mein Geld lieber für gutes Fleisch aus.
Genau. Deine Klamottengröße schwingt ja eh immer sehr. Ja, also mal ein Jahr.
Aktuell habe ich noch ein bisschen angefangen zu trainieren, ja, und möchte jetzt so viel Muskulatur aufbauen, dass es sich lohnt, mal wieder zu diäten. Ich mache mich da immer selbst froh.
Nee, aber.
Aber komm, lass uns zurück zu den Lachs kommen. Ich kann mich da ja auch eigentlich gar nicht aus. Also dilettantisch haue ich da was dazwischen. Und mir war es sehr wichtig, nochmal zu sagen, dass Hähnchen und Huten oft mit Antibiotika gefüttert werden. Aber ich klicke mich jetzt aus. Wir sind beim Thema Lachszucht. Erklär uns mal, wie das funktioniert.
Weil genau das, was du jetzt dem Hähnchen gedacht hast, das denken ja auch viele mit den gleichen Parallelen auch von Lachs. Man muss dann halt fairerweise sagen, das ist einfach.
Herr Leik, das sind Fakten mit dem Antibiotika. Aber egal, wir gehen hier wieder raus.
Gut, da reden wir nach dem Podcast nochmal drüber.
Nee, da habe ich keine Zeit, ey. Ich will heute noch einmal trainieren. Rücken steht auf dem Plan.
Okay, gut.
Dann machen wir was anderes. Nee,
was willst du denn von Aquakultur noch wissen, oder?
Nee, das Thema, sag ich mal, Produktion von Lachsfleisch ist euer Ziel. Ihr trefft euch morgens, macht eine kurze Absprache und fahrt dann raus zu den Aquakulturen. Oft in den Fjorden. Wie viele habt ihr da? Sind das verschiedene Gehege in Form von Winterkäfigen oder wie sieht das aus?
Genau, wir haben 5 Standorte. Das sind, wie gesagt, entweder quadratische, Gitter, aber das sind Netze. Also, es sind jetzt keine Stahlkäfige. Es sind Netze, die sind so circa 40 mal 40 Quadratmeter groß und circa, ja, was haben die? Meistens, glaube ich, so 30 Meter tief. Ja, und am Anfang können da bis zu 200.000 Lachse drin sein. Das klingt jetzt erstmal viel am Anfang, aber wir haben zum Beispiel auch Unterwasserkameras.
Also ihr züchtet die Lachse auch quasi. Das sind dann Lachse, die ihr züchtet, die dann dort drin leben und die ihr dort großfüttert.
Wir bekommen sie hier direkt als kleine Setzlinge. Mhm. Okay. Gleich hier 1 Kilometer weiter ist Stolzmold und die produzieren dann die kleinen Larven bis hin zum Smolt. Der Smolt kommt dann mit, sagen wir mal, circa 1 Jahr ist er dann alt und 100 Gramm kommt er zu uns. Gerade jetzt haben wir auch eine neue Anlage gebaut und da wurden jetzt auch schon die ersten Smolts eingesetzt. Und genau, dann werden die circa ja, noch 1 bis 1,5 Jahre im Salzwasser gehalten und sind dann circa 2,5 Jahre, wenn sie schlachtreif sind, mit, ja, es kommt natürlich immer darauf an, wie gut sie abwachsen. Das ist auch wie in der freien Natur. Fische von 5 Kilo dabei, aber auch noch von 10 Kilo, aber ich sag mal so 5,5, 6 Kilo ist so ein Durchschnitt, wo man dann den Lachs erntet. Ja. Mhm.
Und das ist, sorry, ich war kurz ein bisschen abgeschweift, nach wie vielen Jahren ist das der Fall?
Circa 2,5 Jahre.
Zweieinhalb Jahre.
Ist der Lachs dann halt. Mhm. Genau.
Also oder ein Jahr ist er ja sowieso. Sag ich mal, ja. Also.
Ja, also wenn du einen Hähnchen vergleichst, das lebt circa 30 Tage, ne?
Ja, klar. Nee, ja, aber trotzdem ist es ja, wenn du jetzt mal, was weiß ich, mit anderen Fischarten in der freien Wildbahn das vergleichst, ein Lachs wächst relativ schnell, ja? Und
klar,
Wildlachs wächst auch ähnlich schnell oder braucht der ein bisschen länger? Braucht wahrscheinlich ein bisschen länger, vermute ich mal.
Boah, das weiß ich nicht genau, wie schnell Wildlachs wächst. Die werden ja durchaus viel, viel größer, Wildlachse. Mhm. Gerade wenn die dann so einer proteinreichen Nahrung wie Heringen oder so hinterhergehen, da wachsen die auch schon sehr, sehr schnell ab. Mhm. Aber wie alt jetzt ein Wildlachs in der ähnlichen Größe ist, das weiß ich nicht.
Aber von den Genen her ist derselbe Fisch quasi. Wenn man die Setzlinge aussetzen würde, würden
die
genauso zu Wildlachsen werden. Auch von den Größen her, da würde es keinen Unterschied geben.
Genau, aussetzen sollte man sie nicht, weil die Zuchtlachse durchaus natürlich manchmal Krankheiten haben, die sich ja nicht mit dem Wildbestand vermischen sollen, aber nee, die Genetik.
Die Setzlinge, also auch die Setzlinge, sagst du, sind eigentlich nicht dafür geeignet, einen Besatz vorzunehmen. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt macht, Besatz von Lachsen.
Nochmal bitte?
Die Setzlinge, die ihr bekommt zum Hochzüchten, wäre es theoretisch möglich, diese auch zu besetzen, ja, um den natürlichen Bestand zu fördern?
Ja, das wäre möglich. Also da werden auch ständig in die Zucht wieder wilde Fische eingekreuzt. die könnten sich genauso gut vermehren. Okay, genau. Okay. Aber da wird schon tunlichst drauf geachtet, dass genau das nicht passiert. Mhm. Weil es ist natürlich trotz durchaus ein Lachs, der gezüchtet wird, auf gutes Wachstum, auf gutes Fleisch, auf guten Fettgehalt. Und auch wenn immer wieder Wildfische eingekreuzt werden, achten die Norweger ganz, ganz streng darauf. Also wenn uns ein Lachs ins Wasser fallen würde, dann würde die Regierung oder die Mattilsynet heißt hier in dem Fall, so eine Behörde kommen und die ganze Region, den ganzen Fjord rund um die Anlage, um die Aquakultur abschleppen und versuchen, die Lachse, die ausgebrochen sind oder uns ins Wasser fallen oder wie auch immer sie da reingekommen wären, einzufangen. Also da sind sie wirklich ganz doll hinten dran, dass das nicht passiert.
Okay, Christian. Und jetzt sei mal ehrlich, ist dir das schon mal passiert?
Ein Toter ist dann mal reingefallen, okay. Aber kein Leben da.
Das wäre jetzt natürlich geil. Ja, guck, einmal sind mal 5 Stück daneben gefallen.
Nee, also von einem Lebenden habe ich noch nie mitbekommen, wirklich nicht.
Okay, okay.
Aber gut, ein Toter, oh, ja.
Ja,
das kommt
mal
vor.
Guck mal drüber hinweg. Ne?
Aber den haben so schnell die Krabben aufgefuttert, dass das wahrscheinlich keinen bleibenden Schaden gelassen hat.
Mhm. Ja. Aber das zeigt ja schon, wie sehr auch drauf geachtet wird. Auf jeden Fall interessant. Und ihr verkauft dann quasi die Fische ausgenommen an einen Großhändler, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Nee, ausgenommen nicht. Die Fische, wie es gerade letzte Woche der Fall war, dann kommen da sehr große Schiffe, die einen großen Tank haben und saugen die Lachse mit so einem großen Schlauch aus dem Wasser, weil wenn da 100.000 Lachse im Wasser sind, kannst du nicht jeden irgendwie einzelnen Kescher daraus fangen. Die werden dann rausgesaugt, kommen in Becken im Schiffsrumpf und werden lebendig zur Schlachterei gebracht. Und nur die lebenden Fische, weil es kann natürlich immer mal sein, oder das wird bestimmt so sein, dass Fische bei diesem Transport auch mal sterben, werden auch nur die lebendigen Fische, die eine gute Fleischqualität dementsprechend haben, verwendet. Mhm. Ja.
Also
auch keine Kranken, kein Nix, das sind die lebendigen Fische. Man wird erst bezahlt, wenn der lebendige Fisch dort angekommen ist.
Also ich habe mir noch nie so genau Gedanken drüber gemacht. Das hört sich alles schlüssig an und ich hätte mir es auch ähnlich, sag ich mal, vorgestellt. Also hätte ich das jetzt müssen erklären, hätte ich es wahrscheinlich auch so ähnlich erklärt. Aber was soll denn daran verwerflich sein? Ich sag mal, gerade in Zeiten, wo wir alles Mögliche züchten, warum denn keine Fische züchten? Und
ja,
auch noch so naturnah, wie es ja nur geht, in meinen Augen.
Genau. Ja. Gerade dadurch, dass wir keine Chemie und keine Medikamente anwenden, werden natürlich manchmal falsche Bilder dann gezeigt von kranken Lachsen. Aber guck mal in den Kindergarten, da sind auch viele Menschen auf einem Raum und die Kinder haben auch mal Läuse oder die Kinder haben auch mal irgendeinen Schnupfen. Es ist einfach auch ganz normal, dass ein Tier mal krank wird. Mensch wird krank, jedes Lebewesen wird krank. Und du kennst dich ja selbst, ich bin ja auch immer gut zu Tieren und mir liegt Tier wohl auch sehr am Herzen. Und ich würde sicherlich nicht arbeiten, wenn die Firma das nicht erfüllen würde. Mhm. Also man kann schon sagen, dass es da heutzutage, ich weiß nicht, wie es früher war, gerade mit dem Einsatz des Antibiotikas, war es vielleicht ein bisschen verwerflicher, aber heute, man kann Lachs ohne Probleme essen.
Was füttert ihr bei Pellets, oder?
Genau, das sind Pellets. Mhm. Also, sehen so ähnlich aus wie hier vom Forellenfischen, kennt man noch Forelli, diese Forelli. Ja,
kennt's nicht.
Genau, geht immer. Also jetzt, wenn ich noch irgendwo nochmal Forellenfischen ist, habe ich genug Forellis am Start, um die Forellen am Platz zu locken. Mhm. Das sind Fischpellets, die natürlich auch einen hohen pflanzlichen Anteil haben, wobei wir mit 50-50 noch sehr hoch sind, also 50% tierisches Protein und 50% pflanzliches. Mhm. Und die Pellets werden automatisch gefüttert, also wir stehen ja nicht mit irgendeiner Kelle am Beckenrand und schmeißen die Pellets rein. Das sind große Futterschlangen und dann so Verteiler, die Pellets im Netz verteilen. Abends guckt man dann immer noch mal im Kameraraum, schaut man sich die Lachse an, wie sehen sie aus, fressen sie noch gut, dann gibt man ihnen noch ein paar Pellets mehr oder rieseln die Pellets durch und fressen sie nicht mehr, dann stellt man die Fütterung ab.
Kommt es da auch so ein bisschen aufs Wetter an zum Beispiel, ob sie jetzt viel fressen oder wenig fressen?
Ja.
Ähnlich wie beim Angeln auch, ne? Mal beißen sie gut, mal beißen sie schlecht.
Richtig, ja. Mhm. Richtig, also als es noch 6 Grad war, das Wasser vor 2-3 Wochen, da haben die Lachse viel, viel weniger gefressen als jetzt, wo es 8 Grad sind. Das macht, dann macht das Wetter sehr viel aus und
ist wenn irgendwie Sturm ein bisschen steht. Ist ein geiler Indikator oder ist ja auch als Angler ein geiler Indikator? Wenn du siehst bei deinen Kameras, ja, die Lachse fressen richtig gut, kannst du ja darauf Rückschlüsse führen, dass du vielleicht auch jetzt gerade einen guten Angeltag hättest. Ne? Wenn sie nicht gut fressen, wer weiß, ne? Hängt bestimmt auch damit zusammen, ja?
Ich denke auch, also auf jeden Fall, gerade so Meerforellen, was ja eine ähnliche Fischart ist, wie, oder ist nicht dieselbe Fischart, aber die machen schon viele Dinge gleich wie der Lachs. Mhm. Und als ich da letztens dann gesehen habe, ach, die Fische stehen sehr flach, das Oberflächenwasser ist warm und gut gefressen haben sie sogar in dem Fall auch. Also ich bin in die flache Bucht gefahren und war da dann ganz erfolgreich auf Meerforelle.
Das ist also, mega spannend,
es, ja. Es ist schon cool, wenn man Fisch interessiert ist als Angler. Mhm. Und dann hier mit seinem liebsten Tier arbeiten kann, noch was davon lernen kann. Und das ist auch immer wieder spannend.
Und sag mal, ich habe ja auch so ein paar Fotos gesehen. Ich habe dich ja scherzeshalber auch schon hier der nächste Krabbenfischer auf D-Max genannt. Und so ab und zu in der Mittagspause oder nach der Arbeit machst du ja mal so ein paar Experimente, legst mal so Netze, fängst mal so ein paar Krabben. Ja. Oder angelst du mal auch von der Aquakultur aus? Oder wie, wo war das da? Also am Anfang hast du doch riesengroße, fette Dorsche gefangen und ich glaube auch Längs und so.
Ja, die.
War das von der Aquakultur aus oder wo hast du das gemacht?
Ja, in der Nähe von der Aquakultur habe ich die gefangen, genau.
Ja, eigentlich ist von der Aquakultur ja verboten, so quasi als außenstehender Angler. Man darf ja irgendwie da nie nah dran fahren und angeln, ne? Oder wie ist es?
Genau, man muss da offiziell 100 oder 200 Meter Abstand halten.
Weil natürlich da auch viel Futter mal durchrieselt und die Fische wahrscheinlich auch unten drunter stehen, ne? Oder? Ist es so?
Ja, so definitiv ist es so. Also es rieselt immer mal wieder Futter durch. Wir sind natürlich dran interessiert, weil Futter unser teuerstes Gut ist in der ganzen Lachsproduktion, dass möglichst wenig Futter durchrieselt, aber es rieselt immer mal ein Pelle durch und unten drunter stehen dann die Seelachse, da runter stehen die Dorsche und ja, also zugegebenerweise, ich fahre da dann auch schon mal mit dem Boot ein bisschen an die Lachs.
Du bist ja mit dabei, oder ran. Hallo, da kann man ja mal ein Auge
genau zudrücken, ne? Ist so, also es ist ja mehr oder weniger unsere Farm und ist natürlich alles nur aus Forschungszwecken, ganz klar.
Natürlich. Du musst ja demnächst auch ein bisschen Forschung betreiben. Ne? Ich hoffe, dass Corona bald vorbei ist und dann forschen wir da mal ein bisschen gemeinsam.
Nee, also ich angle da schon manchmal. Aber gerade wenn es jetzt so in meiner Freizeit ist, an einem Wochenende, wo ich rausfahre, dann gucke ich schon, dass ich nicht an diesen Farmen angle, weil man möchte ja dann auch wilde Fische irgendwo auf einem Plateau oder an einer Kante finden. Also schön gut, dass auch ist, dass da viele Fische, auch ja, Wildfische stehen an der Aquakultur. Auf Dauer will man natürlich irgendwo im freien Fjord eine Fisch fangen.
Mhm. Habt ihr Angeltourismus bei euch in der Ecke so gar nicht, oder? Weil Norwegen hat wahrscheinlich seine Spots, aber da sind da wirklich auch Angeltouristen, die Norwegen reisen zum Angeln machen und sich bei euch in der Nähe in
den
aufhalten, ja?
Das gibt's hier auch. Also momentan natürlich null, aber es gibt hier einige, diese typischen Ferienhütten, die ein Leihboot direkt vor dem Haus haben mit dem Steg. Da gibt's schon ein paar auf der Insel. Also man kann ja ruhig mal sagen, das ist Sula, das liegt im Sonjefjord. Und Sonjefjord ist durchaus ein bekannter Angelfjord. Gerade weil ich an dem Übergang zum Meer wohne, was ja sowieso immer recht beliebte Stellen im Fjord sind, wo es dann raus aufs offene Meer geht. Also wir haben hier auch Angeltourismus, ja.
Das heißt, das ist nicht irgendwie so eine Insel, wo du halt mal guckst und so das Beste aus den Bedingungen machst, sondern du hast halt wirklich vor der Haustür richtig gute Meeresangelbedingungen, kann man sagen.
Ja, also Südnorwegen ist zwar immer ein bisschen verpönt, was das Angeln angeht, weil Nordnorwegen viel besser ist, das ist so, da muss man ganz klar zugeben, aber hier fängst du immer noch genug. Also man findet die Fische vielleicht nicht ganz so einfach wie in den Lofoten oder oben am Nordkap, aber hier fängt auch jeder seine Fische, der da ein bisschen zwischen den Fjord entlang fährt und die Plateaus und die Kanten und gibt's ja alles heutzutage mit Navionics. Man kann ja immer noch gute Fische fangen. Also das ist ein beliebtes Angelrevier. Ganz interessant ist es, das schätzt du, wie tief der Fjord jetzt, wenn man ein bisschen weiter ins Landesinnere fährt?
Boah, ich habe gar keine Ahnung, wie tief ist ein Fjord, Landesinnere? 300 Meter, keine Ahnung, ich kenne mich da null aus.
Also hier um die Ecke ist eine Stelle, die ist 1,2 Kilometer
tief. Ja, okay, schon tief.
Okay. Also vielleicht mit drei HR20 zusammen angebunden, könnte das so werden. Ja, ne? Ja. Also, das ist schon krass, was hier für Wassermassen sind, die Wassertiefen sind. Aber zum Glück ist es bei mir nicht ganz so wild. Das ist, ich sag mal, mehr als 200 Meter Tiefe angelegt eigentlich nicht und das auch nur ungern und selten auf Längen.
Ja, das also, macht doch keinen Spaß, so lange das Blei hochzupumpen, oder? Da denken wir doch auch
rum. Nee. ab und zu mache ich es mal, weil es ganz witzig ist. Es ist quasi wie Fiedern, nur in grob, da so einen Fischfetzen runterzulassen. Mhm. Aber ich schaue schon, dass ich irgendwo einen flachen, oder sagen wir mal, bis 100 Meter, lieber 50 und 30 Meter angle. Und das macht dann schon Spaß. Also ich fische zum Beispiel ganz viel mit der Verticast. Und das sogar noch mit einem Muster, was wir damals am Epro das erste Mal gefischt hatten. Das habe ich noch. Und
wobei ich glaube, daraus ist auch nachher die Route entstanden. Also der Blink ist gar nicht so krass abweichend vom Serienblink. Ja?
Ein bisschen härter ist die.
Ja, die stimmt, wir haben noch weicher gemacht, aber es ist derselbe Hersteller auf jeden Fall und dieselbe Machart haben wir da beibehalten bei der finalen.
Genau, also das war glaube ich, das vorfinale Muster oder so. Genau, hatte noch diesen Carmo-Kurs gehabt.
Genau. Ja.
Und das ist zum Beispiel eine meiner liebsten Routen, auf jeden Fall.
Sehr cool. So
ein bisschen Spaß angeln und dann noch eine ganz schwere angeln, kann man mal irgendwie tief machen. Aber ist geil.
Und wie sieht's aus? Wann geht die Sonne auf? Wann geht sie unter? Merkst du schon einen krassen Unterschied oder habt ihr ewig hell, ewig dunkel oder so?
Also Norwegen oder gerade meine Region hier hat Deutschland schon seit einiger Zeit überholt. Momentan wird abends um 23 Uhr wird so dunkel. Boah. Und morgen weiß ich gar nicht genau, ich glaube um 4 oder so wird es hell, vielleicht 4:30, so irgendwas in den Dreh.
Und das wird noch krasser am Sommer, also, oder?
Genau, also ich bin ja immer noch unterm Polarkreis, bin ja immer noch Süd- oder Mittelnorwegen. Es wird im Sommer nicht die ganze Nacht hell bleiben. Aber das ist dann nachts so ein bisschen duster, so dämmerig. Bei Wolken natürlich auch dunkel, aber wenn es ein klarer Himmel ist, dann ist das schon so ein bisschen düster.
Wie sieht es mit den Wie sieht es mit den Außentemperaturen aus? Aktuell zum Beispiel, wir haben ja in Deutschland hatten wir ja einen sehr, sehr warmen April, leider auch einen viel zu trockenen, aber halt die Außentemperaturen teilweise mit öfter mal über 20 Grad waren schon extrem für einen April. Ja. Wie sieht es bei euch aus?
Wir hatten jetzt auch ein gutes Hoch gehabt, also mit 10, 12, 15 Grad, aber meistens pendelt irgendwo zwischen 7 und 10 Grad momentan. Ja, also schon noch ein gutes Stück.
Aushaltbar, aber trotzdem, ja.
Ja, ja. Also als ich im Februar gestartet bin, das war schon manchmal hart, wenn es dann so 1 Grad, 2 Grad war und Schnee, Regen und Wind. Und da ging auch die Sonne erst so um 9 auf und so um 17 Uhr ging sie dann schon unter, also ein bisschen früher das Ganze als in Deutschland. Das ist schon eine ganz andere Hausnummer. Also der Sommer hier ist wunderschön, aber im Winter...
draußen, oder? Also nur, kann ich mir vorstellen.
Ja,
nur, also wenn du jetzt nicht im Kameraraum hockst, bist du draußen quasi.
Genau, Kameraraum ist mal morgens und abends ein bisschen, um einfach die Lachse zu beobachten, um sich darauf einzustellen, was erwarte ich heute? Sind da viele tote Fische im Netz, die ich abpumpen muss oder wie fressen die Fische?
Jetzt mal unter uns, das ist doch schon eine chillige Arbeit, oder? Dich vom Kaffee vor Monitor zu hocken und ein bisschen dummes Zeug zu reden mit deinem Arbeitskollegen, oder? Kann man sich das so vorstellen?
Ja, morgens und abends vielleicht schon, aber tagsüber, wenn man rausfährt.
Ich habe ja jetzt bewusst über die Situation im Kameraraum gesprochen. Das kann ich mir echt gut vorstellen, das ist bestimmt cool.
Also wir haben da Bildschirme hängen und haben Xbox-Controller und können damit dann die Kamera durchs Netz steuern. Vor allem, ich schaue natürlich auch immer mal ein bisschen, was so außen im Netz vorbeischwimmt. Sprich, letztes Mal hat ein Dorsch meine Kamera verfolgt und hat da versucht reinzubeißen. Das war natürlich schon ganz witzig. Oder wenn ich sehe, dass auf einer Seite von der Lachsfarm ganz viele Seelachse stehen und auf der anderen Seite keine Seelachse stehen, dann weiß ich natürlich auch, auf welche Seite ich tendenziell mal eher angeln gehe.
Ein Traum. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass jetzt der ein oder andere Meeresangler wird jetzt neidisch.
Ja, man kann da schon ein bisschen cheaten, aber wie gesagt, übertreiben tue ich auch nicht an den Anlagen. Ja, aber draußen auf der Aquakultur selbst, das ist schon manchmal eine körperlich harte Arbeit. Also ich habe sogar schon gut abgenommen.
Echt?
Wie kann das passieren
bei deinem Appetit? Das gibt's doch gar nicht.
Ja, wahrscheinlich, weil es dann draußen nicht so viel gibt auf der Aquakultur. Und wir haben hier keinen McDonald's, kein Döner, kein Fastfood. gibt's ja einfach nicht.
Du musst ja quasi alles selbst machen, mehr oder weniger. Oder du wirst mal eingeladen, aber ansonsten immer so schnell mal an die Tanke fahren, ist da nicht. Oder habt ihr eine Tanke mit so Fertigkram? Ich bin ja total der Tankstellenliebhaber, also für alle Podcast-Freunde, ja, also wenn ich Hunger habe oder Durst und es ist irgendwo in der Nähe eine Tanke, ich fahre direkt an die Tanke. Ich liebe das. Das ist für mich Freiheit, ja. Nicht nur, sag ich mal, das Auto mit Benzin voll zu tanken, sondern auch sich irgendwas Schweineteures zu essen oder zu trinken zu kaufen. Überall, zu jeder Zeit, für mich ist das Freiheit. Das sieht ja bei dir so ein bisschen anders aus, wahrscheinlich jetzt gerade da auf der Insel.
Ja, das ist nur so eine Selbstbedienungstanke mit Kartenzahlung.
Ist ja langweilig. Also
wenn du da nachts irgendwie, weiß noch was wir, nach der Arbeit in meinem kleinen Ferienjob bei dir auch immer eine Tanke angehalten haben, nee, da sieht schlecht aus, also da kriegst du nichts mehr dann.
Also ist, so, ist so keine Insel für mich, machen. Okay.
Nee, nur zum Urlaub dann im Sommer.
Ja.
Aber es macht auch Spaß, sich so ein bisschen selbst zu versorgen. Ne? Ich finde es ja hier, habe ich ja auch schon Bilder oder Videos geschickt von meinen Reusen, wenn ich irgendwie Krabben fange. Jetzt habe ich mir vorgestern ein ganz langes Seil gekauft, um eine Reuse ganz tief zu legen für Kaisergranat. Das ist ein bisschen wie Hummer, nur noch geiler, nur noch leckerer. Mhm. Ja, also den Leuten, denen Hummer zu billig ist, die holen sich dann Kaisergranat.
Kaisergranat heißen die, oder?
Genau, ja.
Also wie Granate ohne E.
Ich glaube, Granat, glaube ich, ja. Ja, genau. Das war googeln. Sieht irgendwie aus wie so ein Mini-Hummer.
Mhm.
Genau. Ich habe sie selbst noch nie gegessen, aber es schwärmt halt jeder sehr davon. Und genau, die Reuse, ich habe so zwei Mini-Reusen, also ich fange da nicht die Menge, das mache ich mir so Spaß. Oder habe mir ein kleines Hochbeet angelegt. Wenn man so also ein bisschen Bock auf Natur hat, dann kann man sich hier schon gut versorgen. Also ich will nicht sagen, dass ich irgendein Almüdi werde und hier fernab von der Zivilisation den Menschenkontakt scheue. Aber wenn man so ein bisschen was einfach selbst macht, das hat auch mal was.
Mhm.
Ich habe vorher in der Großstadt gelebt und der nächste Friseur war 2 Minuten entfernt und der nächste Supermarkt 3 Minuten. Und ich habe immer nur für einen Tag eingekauft, weil ich mich für mehr nicht entscheiden konnte.
Ja.
Und hier mache ich halt ein bisschen was selbst und kaufe da ein bisschen längerfristig ein. Das ist schon cool.
Ja, wie viel hast du abgenommen? Aber so ein bisschen Bäuchlein ist noch da, oder? Weil Christian Like ohne Bäuchlein,
ja,
kann ich mir ja gar nicht vorstellen.
Nee, dann würdest du mich ja nicht mehr wiedererkennen. Nee,
deshalb.
Nee, also, ich habe mich tatsächlich gar nicht gewogen, aber ich merke es halt so.
Hast, hast du ja auch keine Waage, ne? Und 4 Stunden fahren für eine Waage zu kaufen, das ist auch blöd.
Ist so, also Waage, boah, weiß ich gar nicht. Vielleicht gibt es die hier in dem kleinen Tante-Emma-Laden, vielleicht haben die sowas. Aber ein bisschen schon, ja.
Sehr schön.
Ja.
Christian, war auf jeden Fall mega interessant. Jetzt haben wir 1:20. Möchtest du zum Abschluss vielleicht noch was erzählen? Brennt da noch was auf der Seele? Ja. Oder möchtest du einfach nur dich für die Aufmerksamkeit der Zuhörer bedanken? Na, hau mal raus. Hast jetzt noch ein paar Minuten von mir aus, ne, wo wir die Leute noch ein bisschen bespaßen können.
Ja, ich glaube, wir haben ja viele Themengebiete angesprochen. Ich hoffe, es wird nicht zu langweilig für die Zuhörer, weil es jetzt wenig um Angeln ging.
Ja, war immer was anderes, aber finde ich, macht auch mal
einen Reiz
aus, ne? Weil die Möglichkeit, über sowas zu reden, haben wir jetzt im nächsten Podcast nimmer. War für mich persönlich unabhängig vom Podcast, und das ist ja das, was ich den Leuten, mit denen ich Podcasts mache, immer auch sage, ganz egal, wie viele da nachher zuhören, ich finde selbst die Gespräche halt immer unheimlich wertvoll, ne? Und selbst wenn wir gar keine Zuhörer hätten, gehe ich hier mit einem Mehrwert raus. Und das macht für mich so ein bisschen, für mich persönlich, den Reiz am Podcast aus.
Ja, das kann ich nur so unterzeichnen. Also das ist einfach ein ganz entspanntes Gespräch. Und wie du schon am Anfang gesagt hast, ja, ich dachte, was fragt er mich denn jetzt? Aber ein ganz lockeres Gespräch, was sehr viel Spaß gemacht hat mit dir. War schön, nochmal nach langer Zeit zu telefonieren. Und wenn ich dem einen oder anderen was mitgeben konnte und vielleicht ein paar Fragen beantwortet habe zur Aquakultur, dann hat mich das sehr gefreut. Auf jeden Fall.
Abschlussfrage, wann kommst du mal ins Saarland?
Wenn man nochmal reisen darf.
Also hast du schon vor, wenn man nochmal, was weiß ich, ein paar Wochen nochmal raus könntest, für auch mal meinen Urlaub nochmal in der alten Heimat zu machen?
Genau, im Sommer würde ich schon gerne nochmal die Familie besuchen. Ein Freund von mir heiratet noch im Sommer, wobei das wahrscheinlich auch verlegt wird, natürlich wegen Veranstaltungsverbot.
Ja, also im Sommer. Das Thema habe ich auch bei dem einen oder anderen Bekannten, dass das Thema Hochzeit momentan nicht so einfach ist, zumindest nicht das Feiern.
Genau, nee, also im Sommer, wo wir ja alle hoffen, dass man dann nochmal reisen darf, komme ich dann mal ins Saarland und dann löse ich meinen Gutschein, der Weltangelei nochmal ein.
Das machen wir. Und wenn wir jetzt angenommen mal dürften, nicht nach Frankreich oder so, keine Ahnung, wann es nochmal geht, da bin ich ja an der Saar am Angreifen, ja? Hast du ja auch ein bisschen mitbekommen?
Ja, ja.
Also seit dem letzten Podcast war ich wirklich dreimal gewesen. Ich wollte fast schon sagen drei Nächte, aber im Saarland darf man aktuell ja noch gar eine Nacht angeln. Deshalb sage ich lieber dreimal anstatt drei Nächte.
Und, ja, klar, na. 23 Uhr Ruten reinholen.
Absolut, ja, und morgens in aller Früh nochmal rauslegen, ne? Natürlich, ja. Und wenn einer fragt, wir hatten nachts die Route raus.
Ich denke auch, ja.
Definitiv.
Ich denke auch, ja.
Was ich aber sagen kann, die Kirsche. Und Henry hasst ja Kirschen. Henry, also mein Hund ist ja Atheist, ja. Ähnlich wie ich. Und der hasst die Kirsche, darum fällt er immer, ne? Also ich fange jetzt nicht an zu schreien, wenn die Kirschenglocken läuten, aber Henry hat sich nicht so ganz im Griff wie ich. Ja.
War das Video mit Hannes mit Produktvorstellung, oder was?
Ich will gar nicht so viel erzählen, weil wir haben mehrere Videos gedreht, aber komm, im Podcast kann ich sagen, wir waren insgesamt zwei Sessions, wie gesagt, das Wort Nacht versuche ich zu vermeiden, ja, und wir hatten...
Tagsüber, genau.
Natürlich, ja, und wir haben jedes Mal was, also an jedem Tag haben wir was gefangen, ja, wie gesagt, wie groß der, also der eine Fisch hat man jetzt schon gesehen gestern, aber der andere Fisch, den sieht man dann in einem der nächsten Videos. Und ich war die Woche nochmal los, kann ich auch sagen, da ging leider nichts, aber ich bin relativ positiv überrascht, sag ich mal, mit Würmern und Kalamaris. Kalamaris mache ich immer ganz gern drauf, wenn man ein paar Fressfeinde hat, weil die doch öfter länger am Haken bleiben wie dann die Würmer. Wobei bei den aktuellen Wassertemperaturen und wenn man auch erst abends später die Ruten legt, wo die Grundel nicht so aktiv sind und auch ein bisschen, sag ich mal, mit den Posen über Grund angelt, hat man auch gar nicht so das Grundelproblem. Und mit solchen Alternativködern in einem Fluss, wo keine Strömung vorherrscht, also nicht wie an der Elbe. An der Elbe kann man ja mit einer
Pose
oder so wo Strömung ist, auch an Rhein und so weiter, sieht es ähnlich aus, kann man ja den Köder durchaus noch aktiver, attraktiver machen. An der Saar funktioniert das nicht.
Attraktiver anbieten, ja.
Ja, durch die Strömung halt, dass das Truder dann ein bisschen, oder mit einer Flügel-U-Pose an der Saar ist es ja fast wie in einem Stillgewässer. Genau. Und ganz ehrlich, dreimal angeln mit Würmern und davon zwei von drei Trips schöne Fische fangen, macht mich auf jeden Fall munter, ne? Und da stimmt mich froh.
Eben.
Und ich will dieses Jahr nochmal, wie ich es 2010 auch hatte, meine 30 Nächte haben. Ja, sorry, ich will deine Nächte sagen, meine. Obwohl später im Jahr darf man ja nachtangeln, ja? Ab Juni ist ja ein Wochenende mal
natürlich nachtangeln. Im Sommer
nachtangeln. Ja, also 30 Nächte würde ich ganz gerne machen dieses Jahr. Und ich bin überzeugt, dass man da auch den einen oder anderen richtig guten Fisch fangen kann. Also beim PB an der Saar ist immer noch 1,95. Und wenn ich den dieses Jahr nochmal fange, müsste der auf jeden Fall über 2,05 Meter haben, weil das ist schon 10 Jahre her. Und das ist auf jeden Fall das Ziel in diesem Jahr. Wir sind ja gerade dabei, Halle zu bauen. Ja, da ist immer beim Thema Inneneinrichtung dran. Das Thema Warenwirtschaft ist noch sehr groß. Bisschen Krisenmanagement von Corona aktuell, wobei wir das ganz gut im Griff haben. Und es wird allmählich besser. Auch wenn die Händler nicht nochmal so bestellen, wie es vor der Krise der Fall war. Im Händlergeschäft, das läuft erst langsam nochmal allmählich an. Aber zum Glück, und jetzt auch mal ein riesengroßes Dank und auch ein Lob an unsere Community, in unserem Online-Shop wurde ganz gut eingekauft, so dass wir auf jeden Fall mit einem blauen Auge davon gekommen sind. Und wir sind auch nochmal mit fast dem gesamten Team am Start, bis auf den Außendienst. Der fängt wahrscheinlich nochmal nächste Woche an. Und von daher, also Dankeschön an alle, die uns da unterstützt haben, ja, die bei uns online eingekauft haben. Und ich hoffe mal, dass die Händler bald auch nochmal stark am Start sind. Hab mal da auch sowas überlegt. Also so viel kann ich schon mal sagen. Es wird auf jeden Fall Dudes und Wilsons for free geben. Die wird es auch im Fachhandel geben, sodass die Leute auch nochmal ihren persönlichen Lieblingshändler supporten. Das muss nämlich auch sein, wenn man nochmal die Leute massenhaft zu den Händlern schicken kann. Ja. Und sobald das der Fall ist, werden wir da eine coole Aktion machen. Und auf jeden Fall kommen wir mit einem blauen Auge davon. Und das hat ganz gut funktioniert. Aber das Thema Hallenbau und auch Warenwirtschaft steht noch an. Und deshalb habe ich halt auch dieses Jahr unabhängig von Corona gar keine Zeit, großartig in Auslandsreisen zu machen. Noch weitere Auslandsreisen. In Spanien war ich ja einmal. Und deshalb nehme ich mir dieses Jahr mein Hausgewässer vor. Und habe da richtig Bock drauf. Es ist einfaches Angeln. Ich erwarte da keine Massenfänge. Aber ich will einfach mit einfachen Mitteln in einem Standardgewässer mal nochmal gucken, was da so rumkreucht und fleucht. Und habe da total viel Bock drauf.
Ja, das ist ja... Für die Zuschauer ist es wahrscheinlich sehr interessant, weil viele diese Standardflüsse mit wenig Strömung und großartiger Struktur vor der eigenen Haustür haben. Und hast du, glaube ich, schon mal einen Podcast erwähnt, so ein Fisch, der zählt ja einfach auch viel mehr, wenn er im Hausgewässer ist, wenn er direkt vor der Tür gefangen wurde. Ne?
Ich meine, nicht jeder, Rhein, Elbe, Oder, das sind mega geile Flüsse. Und wenn man die Möglichkeit hat, dort zu angeln, dann um Gottes Willen, ja, mega.
Dann besser dort,
Chris,
ja.
Hast du mitbekommen, was Chris in letzter Zeit nochmal fangt? Ja, unabhängig von seinem Deutschland-Baby mit 2,37 hat er danach nochmal zugeschlagen. Es ist wirklich Wahnsinn, was Chris fängt. Also, ja. Und wenn man die Möglichkeiten hat,
gefühlt sieht man da täglich ein 2 Meter.
Das ist Wahnsinn. Natürlich würde ich das auch so machen, aber da das bei uns nicht so einfach geht und ich halt mit einer halben Stunde Fahrzeit kein anderes Gewässer erreiche, fische ich halt dort, wo ich fischen kann, ja, mit wenig Zeitaufwand. Und das möchten wir den Leuten auch einfach mal zeigen und auch dann wirklich bewusst mal sagen, hey, wie es jetzt Hannes auch im Video gemacht hat, Hannes hat halt 8 Nächte in Folge geplankt und das möchten wir halt einfach mal sagen, um die Leute auch zu ermutigen, dass es durchaus normal ist, auch wenn man genau weiß, was man macht und schon sehr viele Welse gefangen hat in seinem Leben, ist es halt einfach so, dass man an Standardgewässern mit legalen Ködern auch öfter mal plankt, ja, wenn man keine gute Zeit erwischt. Ja, ja. Und da muss man einfach nur durchhalten und irgendwann erwischt man halt einfach eine gute Nacht oder vielleicht auch mal die Nacht der Nächte und fängt halt auch mal einen dicken Fisch. Weil dicke Fische gibt es mittlerweile fast überall. Man muss nur sich durchspeisen und durchackern.
Ja, das ist noch ein guter Punkt, den du angesprochen hast. Dass ich auch so ein bisschen das Gefühl habe, dass viele dann zu schnell aufgeben. Natürlich auch dem geschuldet, dass man auf YouTube sieht, wie erfolgreich, oder auf Instagram, wie erfolgreich die Angler sind. Aber
Das Thema hatte ich gerade heute noch. Hannes hat gesagt, hey, hier so nach unseren guten Sessions, ich habe jetzt nochmal das ein oder andere Mal geblinkt und es ist immer doof, wenn ich filme, das Material dann nicht zu verwenden. Ich sage, warum denn nicht? Lass uns doch mal wirklich ganz authentisch und ehrlich sein. Ich meine, wir sagen es ja auch, aber lass uns auch ruhig mal zeigen, nicht nur sagen, sondern ruhig mal Videos bringen, wo wir nichts fangen, weil dann kriegen die Leute, glaube ich, auch in ihr eigenes Angeln Vertrauen drin, ja? Weil ansonsten, jeder will sich ja immer nur mit großen Fischen und vielen Fischen profilieren, aber ich glaube, das ist der falsche Weg.
Ja, das ist schlimm.
Ja, ich glaube, das ist der komplett falsche Weg. Ich glaube, man sollte wirklich einfach den Leuten erzählen, wie es ist, sodass sie auch mehr Mut fassen und mehr Vertrauen in ihr eigenes Fischen bekommen, auch wenn ab und zu mal geplankt wird, weil gerade beim Welsangeln, es ist nun mal König des Süßgewässers und Planken gehört einfach mal dazu. Das muss man, glaube ich, laut und deutlich mal sagen.
Auch wenn es natürlich schon sehr viele gute Welsgewässer gibt in Deutschland, es sind einfach mal nicht alle wie die großen Flüsse in Frankreich oder Elbe und Rhein und Co. Ja. Und man kann da nicht, oder ist ja jetzt egal, ob es auf Wels oder jetzt bei Hechte ist, wenn
ist
die
ja
Leute...
Bei großen Hechten oder bei Zandern auch das Gleiche. Ne? Also wenn ich jetzt in der Samia Zander angeln würde, ich habe da früher auch viel auf die Fresse bekommen. Ab und zu war mal ein guter Fisch dabei, aber man hat auf jeden Fall auch öfter geblinkt als gefangen. Ist nun mal so.
Genau, es ist einfach mal keine Elbe oder Nordostsee-Kanal. Mhm. Aber das ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Ne? Man muss dann jeden kleinen Fisch auch zu schätzen weiß. Und gerade wir das in den Videos... glaube ich, auch ganz gut umsetzen. Ich erinnere mich noch an das Video von Hannes, als er in Frankreich war und da, wie sieht er gerade geplankt und am Schluss dann doch noch 1, 2 gefangen?
Ja, also die haben sogar, ich glaube, 6, 7 gefangen insgesamt, aber es hat, ich glaube, 5 Nächte in Folge an einem Top-Gewässer, eigentlich vermeintlich in einer guten Jahreszeit geplankt, aber Hochwasser, die Fische waren voll, sie haben nicht gefressen und dann hockt man auch mal in einem Top-Gewässer 5 Tage und fängt nichts.
Und das sind wunderbare Videos, die einfach jeder kennt, weil jeder auch einfach mal plankt. Das gehört einfach dazu.
Ja, es ist so. Ne? Genau. Wir zeigen ja auch, sag ich mal, die Situation, wenn man so mit der Kamera einfangen können, wo es richtig gut läuft. Ja. Und da finde ich, gehört es auch dazu, dass man einfach auch mal Situationen zeigt, die jeder kennt, wo es nicht läuft. Ja. Und genau so werden wir das auch weitermachen. Ja. Wir sind keine, die sagen, wir sind die Geilsten, wir fangen immer. Nee,
Nein.
Gucken auch öfter mal in die Röhre, ja. Viele Teamangler von uns sind viel am Wasser, weshalb sie wissen, was sie tun, aber auch wenn man weiß, was man tut, fängt man nicht immer Fisch. Und ich glaube, das muss man einfach viel, viel deutlicher auf Social Media auch mal erwähnen.
Vielleicht ist das ja noch ein guter Schluss von der, oder eine gute Auswirkung von der Corona-Phase, dass die Leute vielleicht nochmal ein bisschen bodenständiger werden, sagen, oh komm, dann reise ich jetzt halt nicht nach Rügen für Hechte oder fahre ich halt nicht nach Spanien für Welt. Sondern freue mich einfach zu Hause über einen kleinen Fisch aus dem heimischen Gewässer.
Und man muss sich, ich gehe sogar so weit, man muss sich nicht über kleine Fische freuen, man muss sich auch einfach mal im Angeln selbst erfreuen, unabhängig davon,
ob
man
was
hängt. Weil ich glaube, dann ist man wirklich angekommen. Dann ist man mit seinem Hobby im Reinen, wenn allein schon das draußen am Angeln sein, ja, wenn einem das schon reicht, dann ist alles andere ein Sahnehäubchen, dann macht es richtig Spaß. Genau.
So wie ich hier gesagt habe, mit der Natur, wenn dir das schon reicht, wenn du einfach durch eine Bucht fährst, einen Fjord, Kunden nichts fängst, weil das ist auch so ein Ding, dass viele glauben, dass in Norwegen einen die Fische ins Boot bringen, und das ist gewiss nicht so. Also ich habe gerade bei meiner letzten Ausfahrt habe ich die ersten 5 Stunden 30 Liter Schmidt verfahren und einen Minifisch gefangen, ne? Und war trotzdem happy, weil war schönes Wetter, nicht mal draußen.
Ja,
also auch so blöd dieser Spruch immer klingt, aber wenn man das wirklich mit der Natur ein bisschen zu schätzen weiß, mein Gott, dann klappt es halt das nächste Mal.
Und Christian, ich glaube, das ist doch ein schöner, versöhnlicher Abschluss für diesen Podcast. Ne? Sind wir mal auf ein paar andere Dinge eingegangen, die vielleicht viele Leute in der Heimat mehr betreffen als das Thema Aquakultur. Wobei das Thema Aquakultur auch super interessant war. Ja, ich glaube, 1:32, ja, zumindest für diesen Part.
Das passt. Danke für alle, die dran geblieben sind.
Definitiv,
und ja. Und das zum Schluss angehört haben.
Genau.
Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Und dann bis vielleicht zum nächsten Podcast.
Bis zum nächsten Podcast. Wenn du im Saarland bist, holen wir das spätestens nach. Ja, dann können wir mal noch so ein bisschen.
Nee, wir holen die nach, wenn du hier in Norwegen bist.
Oder wenn ich. Ja, gut, das kommt so ein bisschen auf. Ich glaube, dieses Jahr nicht. Ne? Ich glaube, du bist eher im Saarland als ich in Norwegen. Ja.
Stimmt, wahrscheinlich bin ich früher im Saarland, aber vielleicht bleibe ich ja hier und dann kommst du nächstes Jahr.
Genau,
hoch.
Genau, das sehen wir dann. Christian, vielen Dank für den Podcast. Wir bleiben weiter in Kontakt. Quatschen gleich noch 2-3 Minuten nach dem Outro. Ich schmeiß jetzt das Outro an und.
Machen wir so.
Ansonsten halt die Ohren steif und liebe Hörer von Christian Leik, werdet ihr noch ein bisschen was hören. Vielleicht gibt er uns ja mal auch ein paar coole Fotos vom Meeresangeln, die können wir dann auch mal unterstreuen. Auch wenn da ein paar Kommentare laut werden und wieder die Meeresrange fordern. Keine Sorge, von uns wird so schnell, sage ich auch dir Christian, keine Meeresrange kommen, weil wir haben im Raubfischbereich noch ein bisschen was zu tun und im Welsangeln aus. Also Meeresangeln, da kommt eher Karpfen als Meeresangeln. Aber
alles gut. Ich freue mich schon sehr über die schweren Spoolchecker.
Ja, ja. Ich sag aber auch niemals nie, ne? Das muss an dieser Stelle auch mal gesagt werden. Wer weiß, was wir in Zukunft machen werden. Und mit wem wir so kooperieren werden. Und ob aus mir nochmal ein richtiger Meeresangler wird. Man weiß es nicht, ja? Bin ja noch in Anführungsstrichen. Christian, hau rein, wir quatschen gleich noch ein bisschen, ne?
Alles klar, bis dann.
Ciao,
macht's gut.
So, Schluss mit dem Zack Fishing Podcast. Zumindest für heute. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn Carsten einen neuen Gast vor das Mikro zerrt und mit ihm über alle möglichen und unmöglichen Themen rund um den Angelsport plaudert. Bis dahin, haut was raus, wenn's ans Wasser geht, und bleibt sauber.